Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, ihr Lieben. Heute mit einem großartigen Gast, der viel vermisste Emotionen hier in diese Sendung bringen wird. Wer das ist, erfahrt ihr jetzt.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Die einzige Fußballshow der Welt heißt euch herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Escher, ist hier, Etienne Gade ist hier. Wir sind heute irgendwie hier so ganz in Trauer gekleidet und ihr habt es gerade schon hier so auf dem Monitor und durchflackern sehen. Natürlich ist Nico da und wir begrüßen ganz herzlich Pillard. Schön, dass du wieder da bist. Den weiten Weg aus dem Parkstadion.
Von der Aufkampfbahn nochmal, mein Lieber.
Getrennt. Schön, dass du da bist. Ich habe gesagt, du bringst Emotionen mit. Das stimmt doch hoffentlich, oder?
Oh, du, also ich habe mir so ein bisschen für die Saison vorgenommen, keine emotionale Vorkasse mehr, um mal so ein bisschen meine Nerven zu schonen. Aber ja, das gelingt natürlich auch immer nur mit Abstrichen, von daher. Aber für die richtigen Wutausbrüche und die richtigen Rants kommen sie schon ein bisschen zu spät. Die habe ich schon hinter mir. Aber trotzdem, werden wir das Thema gleich mal fachmännisch aufarbeiten, würde ich vorschlagen.
Ja, Jungs, ihr müsst euch eine Sache vor Augen führen. Wir haben ja auch Werder gegen Schalke quasi mehr oder minder per Chat zusammengeguckt und so am Boden wie nach dem Spiel, und das war wirklich nicht gut, so habe ich Pillard noch nie erlebt.
So eine Kacke, du hast mich gar nicht erlebt. Ich habe einfach 2 Tage nicht geschrieben.
Ja, genau. Seite. Und dann, normalerweise krieg ich von dir jeden Tag 27 Sprachnachrichten. Und dann war 2 Tage auf einmal Stille.
So ein Scheiß.
Da könnt ihr euch vorstellen, wie gut es ihm ging.
Ich sehe schon, du bist völlig gefasst, ruhst in dir und da sind keine Emotionen mehr rauszuholen. Deswegen versuche ich das auch gar nicht erst. Aber für alle, die dich nicht so gut kennen, die Rede ist natürlich von deinem Herzensfeind Schalke 04, der dir so viel Kummer bereitet. Oder jetzt halt nicht mehr, du bist ja super gechillt. Aber wir fangen direkt auch damit an, ja, mit Schalke 04. Unter unserer Kategorie Kellerkinder hat es Schalke nämlich auf den ersten Platz geschafft, obwohl ja an diesem Wochenende ein überraschender Punktgewinn zu Hause gegen das mächtige Union Berlin zu Buche steht. Aber trotzdem, so richtig Spaß hast du nicht, oder?
Nee, gar nicht. Ja, was soll ich dir sagen? Also, wenn wir uns wirklich auf das Spiel von gestern konzentrieren, dann musst du dann vielleicht nach jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir bei 18 jetzt oder 19 oder schon 20 Spiele ohne Sieg sind in Punktspielen oder in Pflichtspielen, habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Aber an Betracht der Serie, die wir hinter uns haben, musst du dann, glaube ich, mal mit dem Ergebnis und auch dem Auftritt von gestern fürs erste Mal zufrieden sein. Ich will da gar nicht groß, also um es vorwegzunehmen, also spätestens jetzt sollte jedem bewusst sein, dass das Schalke 04 dieses Jahr gegen den Abstieg spielt und je früher wir irgendwann um die 40 Punkte rumgeholt haben, desto besser und je später, desto schlechter. Dann vorweg gesagt und unter Anbetracht all dessen, wie schon gerade gesagt, habe ich gestern gesehen und ich achte wirklich drauf, dass ich mir das nicht zu schön rede, habe ich aber gestern eine stabilere Defensive größtenteils gesehen. Ich habe mit Ausnahme des Gegentors, da ist er nicht unbeteiligt, aber ansonsten mal wieder ein Torwart bei uns im Tor gesehen, der nicht bei jedem Ding flattert. So, also wäre der nicht gewesen, hätten wir wahrscheinlich, auch wenn er das 1-0 mitverschuldet, wahrscheinlich 2-3 mehr kassiert und hätten das Spiel verloren. Was ich positiv fand, ist, dass wir das 1-1 in der Konstellation gemacht haben, dass wir erst zurücklagen und dann ein Tor geschossen haben. Nicht andersrum, so um mit vielleicht Blick nach vorne auf die nächsten Spiele und ein bisschen aufs Thema Moral und Selbstbewusstsein. Da hört's dann aber auch schon auf, ne? Also fußballerisch nach vorne und jetzt groß vor einer Handschrift des Trainers zu reden, fände ich an der Stelle ein bisschen zu verfrüht. Allerdings, wie gerade schon gesagt, die Defensive hat mir schon einen ganzen Ticken besser gefallen. Ich glaube, dass wir für unsere Verhältnisse mit diesem Kilian Ludewig, glaube ich, eingeholt haben, der uns weiterhelfen kann, kurz- und mittelfristig. Haben, wie gesagt, einen Rückstand wieder gut gemacht. Ich war mit der Aufstellung, war ich nicht so ganz konform und 1-2 Sachen habe ich nicht verstanden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der erste Punkt ist da. Jetzt, ja, geht's ins Derby. Wissen wir alle, wie da die Kräfteverhältnisse aktuell verteilt sind. Schauen wir mal. Ich glaube, das Spiel kannst du, glaube ich, dann noch am entspanntesten angehen. Solltest natürlich gucken, dass du da nicht wieder 8 von Arsch kriegst wie in München. Dann hängen die Köpfe direkt wieder. Aber also klar hätte ich mir gestern eher lieber 3 Punkte gewünscht, aber ich glaube, wie gerade schon gesagt, und da wiederhole ich mich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, unter den Voraussetzungen musst du da, glaube ich, zufrieden mit sein.
Tobias Escher hat mehrfach genickt.
Ganz gute Achse da, Renault, Mascarell, Paciencia. Ja.
Schade, dass sie Da Costa nicht bekommen haben.
Ist das eigentlich ein Farmteam, ja. Eddie?
Ja, ich finde es erstaunlich, dass die Leistungsträger von Schalke bei der Eintracht keine Chance haben zu ziehen. Ja.
Das Team spielt farmselig.
Da ist so viel Anfeindung hier schon in den ersten 5 Minuten.
Aber wieso warst du mit der Aufstellung nicht einverstanden?
Du, also was heißt nicht einverstanden? Also ich würde an allererster Stelle habe ich nicht verstanden, warum Marc Uth, ja, jetzt lass mal, was in der letzten Saison war, außen vor, aber ein Marc Uth, der sich in einem Testspiel gegen Paderborn, was wir dann tatsächlich mal 5-1 gewonnen haben, ja, ich weiß, ist ein Testspiel und war ein Zweitligist, aber in der aktuellen Situation muss ich, glaube ich, nehmen, was der Chris, in diesem Spiel eine echt, also ich habe es gesehen, echt eine gute Leistung gebracht hat, 3 Tore erzielt hat und auch viel fürs Spiel getan hat, dann vom Trainer Lob gekriegt hat, das Lob an dem Trainer 2 Tage oder 3 Tage vor dem Spiel zurückgegeben hat, öffentlich, und dann halt einfach komplett nicht im Kader berücksichtigt war. Also ich bin mir nicht sicher, ist er irgendeine Verletzung?
Ja. Das war keine sportliche Entscheidung.
Okay, gut, dann streich den, dann erklärt sich das dadurch. Ich finde die Tatsache, dass du ein Paciencia, der für Frankfurt nicht gut genug ist, für uns aber durchaus zurzeit meiner Meinung nach, dass du den dass du Ibisevic den Vorzug gibst mit deinen 36 Jahre Erfahrung hin oder her. Ich glaube, wenn du da so einen Typ holst, der irgendwo Mitte 20 ist und so wie es auf mich wirkt, da richtig Bock drauf hat, regelmäßig zu spielen und auch meines Erachtens auch ein bisschen was mit dem Ball kann und ja, wie wir gestern gesehen haben, auch mal das Tor treffen kann, finde ich schon, den solltest du aufbauen und den zu deinem ersten Mann im Sturm machen und dann nicht jetzt so immer so Wechselspielchen zwischen Ibisevic und Paciencia, danke. Und Skripski auf rechts, also generell Skripski, egal wo, ob rechts, links, hinten, also nicht böse gemeint, ich weiß, sehr starker vom Herzen und das ist nun mal das Material, mit dem wir zurzeit arbeiten müssen, aber meiner Erachtens hat er in der Bundesliga-Mannschaft nichts zu suchen, so leid mir das auch tut. Die habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, aber ansonsten war das eigentlich ganz okay, meines Erachtens.
Gut, es ist ja trotzdem eine Ausnahmesituation oder eine, an die man sich erstmal gewöhnen muss, dass Schalke zu Hause gegen Union Berlin mit einem 1-1 zufrieden sein muss. Ja, das ist ja tatsächlich schon mal eine Entwicklung, die auch viel aussagt. Lass uns mal über Union reden. Die sind tatsächlich ganz gut in die Saison gestartet. Es ist tatsächlich der beste Saisonstart Union Berlins in der Bundesliga-Geschichte dieses Vereins. War auch nicht unbedingt in der Form zu erwarten. Vielleicht noch ein Wort zu Berlin?
Die fand ich, die versuchen was Neues. Also da siehst du nicht mehr, dass jeder Ball lang nach vorn gepölt wird. Die wollen sich sehr viel spielerisch befreien. Kruse, der sich sehr beweglich zeigt, der viel sich anbietet, aber jetzt auch noch nicht die letzte.
Auch privat habe ich gehört.
Das hast du mir vorweggenommen, ich wollte den auch noch bringen.
Der jetzt im Spiel sich häufig angeboten hat, aber dann von Schalke auch immer sofort angegangen wurde. Ich fand, das Schalke im Mittelfeld war aggressiver als in den letzten Wochen. Also da kann man auf jeden Fall sagen, dass die eher was gegen die gemacht haben. Und das sieht ganz gut aus. Ich fand Poyanpalo vorne noch ein bisschen verloren. Ich fand es auch interessant, dass Poyanpalo im Gegenball so gefühlt weniger gelaufen ist als Kruse noch. Und Kruse ist auch nicht dafür bekannt, dass er gegen den Ball sich ein Herz tot läuft. Da bin ich gespannt, wie sie das moderiert bekommen wollen, dass sie da im Pressing wieder ein Stück weit besser werden. Aber grundsätzlich, dieser Umbruch bei Berlin, der scheint zu funktionieren.
Ich finde, was mir aufgefallen ist bei Union, auch mag vielleicht jetzt auch daran liegen, dass auch Schalke jetzt nicht mit dem allergrößten Selbstbewusstsein auftritt, aber die wirkten selbstbewusst. Die wirkten auch am Ende, die wollten das Spiel auch gewinnen beim Stand von 1-1. Und du kannst ja normalerweise kannst du sagen, okay, als Union Berlin in Schalke nimmst du den Punkt mit, bist zufrieden und sagst, alles klar. Das hängt natürlich auch mit der Schalke-Gesamtsituation zusammen, aber du hast gemerkt, so von der Körpersprache und wie die Spieler aufgetreten sind, dass die selbstbewusst sind. Und das deckt sich, glaube ich, auch mit dem, was du sagst über die Spielweise von denen. Die sind auch nicht leicht zu schlagen, diese Saison Union. Also bin mal gespannt, wie die abschneiden. Aber 10 für mich stand jetzt auch nicht zum ersten Kreis der Abstiegskandidaten.
Das liegt ja daran, dass ein paar andere Teams sich da eher anbieten. Wobei bei Union genauso wie aber auch bei Schalke du das Gefühl hast, wenn die halt nicht gerade über einen Standard ein Tor machen, dann weißt du nicht unbedingt, wie sie die Tore erzielen wollen, gerade wenn halt Kruse nicht durchkommt mit seinen Pässen. Also da waren ja jetzt wieder 2 Standardtore dabei, war jetzt das 3. schon in dieser Saison, was positiv ist für Union, aber natürlich auch dann wieder eine Abhängigkeit andeutet. Mhm. Aber haben sie letztes Jahr damit ja auch die Klasse gehalten.
Das stimmt. Und dieses Jahr sind sie mit 5 Punkten aus 4 Spielen sogar noch mal besser gestartet. Anders als eben Schalke mit 1 Pünktchen. Aber immerhin der 1. ist es dann geworden für Schalke und auch für Baum. Und dann wollen wir mal schauen, was in den nächsten Spielen passiert. Das nächste ist ja dann das Revierderby gegen Dortmund. Vielleicht da so ein bisschen die Gnade des Momentums, dass Dortmund zum einen massive personelle Probleme gerade in der Defensive hat und dann auch noch das Spiel in der Champions League quasi erstmal ansteht. Vielleicht ist das tatsächlich für Schalke nochmal ein bisschen eine glücklichere Fügung, aber am Ende des Tages ist natürlich Dortmund haushoher Favorit in dieser Situation.
Es gab eine Ansage von einem Ultra, habe ich gelesen, nach dem Schalke-Spiel, so nochmal Richtung Mannschaft, dass das nochmal Einstimmung aufs Derby, so dass mit der Einstellung von heute brauchen sie nicht gegen Dortmund auflaufen.
Ja, ungefähr. Aber da muss ja auch klar sein, ich glaube, das wird Pillow noch bestätigen können. Ich glaube, in Gelsenkirchen gibt es nichts Wichtigeres als das Spiel gegen Borussia Dortmund, ne? Weil da ist die Tabelle dann erstmal fast zweitrangig. So wirkt das zumindest, wenn da 300 Jungs auflaufen nach dem Union-Spiel, um mal zu erklären, übrigens in einer Woche ist Derby, lass mal das vernünftig machen. Und nicht eine Woche vorher, ey, ihr seid, oder zwei Wochen vorher, ihr seid Letzter mit 0 Punkten und minus 15 Toren.
Ja. Ja, ich persönlich, ist halt Derby, ne? Und das, wie Nico gerade schon gesagt hat, natürlich hat das einen riesen Stellenwert auf Schalke und bei uns in Gelsenkirchen und auch beim Großteil der Fans. Ja, ich persönlich sehe das halt nach vorne raus halt ein bisschen anders, ne? Also nicht falsch verstehen, ich möchte im Derby bestmöglich performen oder bestmögliche Ergebnisse erzielen und ich möchte dann nicht verlieren und schon gar nicht den Arsch voll kriegen. Wenn mir jetzt aber einer sagt, wir verlieren das Derby 2-0, dafür gewinnen wir aber die nächsten 6 Spiele und kommen da unten aus der Tabelle raus, dann kaufe ich den. So, dann kaufe ich den für den Moment.
2-0 würde ich auch ohne den Nachsatz kaufen an deiner Stelle.
Ich fühle mich hier gemobbt.
Ich kaufe ein 2-0. Weißt du, da kommst du extra aus Gelsenkirchen her und kriegst die ganze Zeit
nur auf den Kopf. Ich krieg nur auf die Schnauze.
Aber das liegt daran, weil sie ja die ganze Zeit, das darfst du nicht vergessen, die gehen ja die ganze Zeit davon aus, wenn du verteilst, dann kannst du richtig verteilen, weil du kommst aus Gelsenkirchen.
Ja, ich habe halt gerade so ein bisschen wenig Argumente. zumindest auf der Ebene, auf der wir uns hier gerade bewegen. Ne? Von daher ist halt gerade ein bisschen schwierig. Ja, nein, aber du, was soll ich dir sagen? Derby ist Derby. Das, auch wenn das eine der schlimmsten Floskeln ist, das hat seine eigenen Gesetze. Wir sind auch vor 2 Saisons, als wir gerade Tedesco entlassen haben und auch wer war, da haben wir 7 Stück vorher in Manchester gekriegt und 6 Stück da und 4 Stück da und seit 80 Millionen Minuten kein Tor mehr geschossen und dann sind wir nach Dortmund gefahren vor Zuschauern und haben die 4-2 aus dem Stadion geballert, ne? Also Derby ist Derby und das ist, ja, das ist wichtig, aber nochmal, also mir ist dann tatsächlich die Punkteausbeute bis zur Winterpause oder halt auch dann bis zum Saisonende ist mir um einiges wichtiger als das Ergebnis am kommenden Wochenende. Ich muss vielleicht mal kurz dazu sagen, nicht, dass ihr denkt, der Pillard ist schwindsüchtig geworden. Ich habe heute Nacht sehr wenig geschlafen, deswegen sehe ich so ein bisschen...
Du hast gar kein Problem.
Ist gar keinem aufgefallen.
Nicht, dass ihr falsche Verdächtige
kommt. Bis zur Winterpause.
Aufgefallen, ehrlich.
Ich war nicht mit Max Kruse in der Shisha-Bar und habe mir für 50 Euro die Kartennummer angekloppt.
Gut. Zur Winterpause endet dann auch die Winterpause für Schalke und es endet vor allen Dingen jetzt auch das Thema, denn wir wollen weiter galoppieren im Abstiegskampf. Was willst du schon wieder von mir?
Ich wollte noch kurz dazu sagen, dass es ja vielleicht sogar eine dankbare Aufgabe ist, jetzt gegen den BVB hinten reinstellen zu dürfen am Samstag.
Ja, natürlich ist es das.
Schalke wird sich hinten reinstellen, niemand erwartet von Schalke irgendwas. Wenn sie sich da ein bisschen reinhauen und knapp nur
immer noch ein rein in den Kadaver.
Das ist doch jetzt ernsthaft so. Also das ist doch ernsthaft so, dass da niemand von Schalke was
erwartet. Natürlich
das
nicht.
Das würde, glaube ich, niemand Pillard hier, glaube ich, bestreiten. Sondern da kannst du halt noch mal ein bisschen, wenn du es gut machst, kannst du Selbstvertrauen tanken, wenn du gut defensiv stehst. Dortmund hatte damit zuletzt Probleme, wenn der Gegner gut defensiv stand. Da traue ich vielleicht Baum auch die ein oder andere Anpassung zu, taktisch. Aber da kann man halt wirklich dann aus Schalker Sicht vielleicht hoffen, dass man da dann Schwung mitnimmt für die wichtigen Spiele gegen Stuttgart und Mainz dann, die danach folgen. Das sind ja dann wirklich die Spiele, wo es dann drauf ankommt. Ist
Schalker Sicht Stuttgart aktuell. Danach?
Da bin ich bei dir. So, lass uns mal so ein bisschen im Keller weiter wandern, denn nur lächerliche 10 Tore trennen Schalke und Köln. Das
reicht jetzt langsam, ja. Also ich habe hier langsam die Schnauze voll. Oh, wir hatten gern Schröder, hol mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier.
Wir rufen dich übrigens nächste Woche an, ne, Pillard?
Also ja, ruf mich mal an, klar, wenn wir Derby gewonnen haben. Ruf mich mal an, ich ruf dich an.
Ruf mich an, genau. Und Köln hat gespielt gegen Frankfurt. Das ist doch ganz gut, weil das können wir nämlich direkt hier so auf diese Emotionswelle weiter surfen.
Ja.
Frankfurt, glaube ich, das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, ist sicherlich mit höheren Ambitionen nach Köln gereist.
Ja. Vielleicht hätte man da irgendwie einen von den 2, 3 Spielern, die nicht gut genug für Frankfurt sind, vielleicht hätte man die ja gebrauchen können.
Ja.
Ich weiß ja nicht.
Ich mag, was sich hier entwickelt. Eine Rivalität.
Vielleicht könnte man die ja noch gebrauchen.
Auf Distanz, tabellarisch betrachtet.
Ach, schön. Ich freue mich, dass ich mal raus bin aus der Nummer gerade.
Du, dich ziehe ich gleich noch mit rein.
Ja, danke schön.
Mein Freund, dich ziehe ich noch mit rein. Aber lass uns mal kurz über Köln gegen Frankfurt reden. Wieso hat es denn am Ende nur zu einem 1-1 gereicht?
Ja, erzähl.
Ja, ich Am Ende muss man sagen, dass das kein gutes Spiel war. Und wir hatten, finde ich, die erste Halbzeit waren wir auf jeden Fall besser. Hat Köln keine einzige Torchance gehabt. In der zweiten hätten wir einen Sack zumachen können, stand 1-0. Kamada, Riesenchance gehabt. Ich glaube, wenn wir da das 2-0 schießen, dann fahren wir mit dem Dreier nach Hause. Und dann, wie es so oft ist, wenn du es vorne nicht machst, auch eine Floskel, kriegen wir hinten so ein Ding, was so ein ganz komisches Gegentor war. Ich habe es mir tatsächlich 5-mal angeguckt, weil ich genau wissen wollte, wie das passieren konnte. Und es ist wirklich eine Verkettung von mindestens 3-4 Fehlern. Erstmal spitzelt Wolf den Ball an Hinteregger vorbei. Dann läuft Zuber nicht mit. Dann kommt Rode angerauscht, rauscht einfach wie in so einem schlechten Cartoon einfach am Geschehen vorbei. Dann ist Hasebe zu weit weg. Dann kommt die Flanke rein. Und du siehst, in der Mitte stehen Ilsanker und Touré. Die haben never ever damit gerechnet, dass diese Flanke jemals zustande kommt. Deshalb standen dann da drei Kölner im Strafraum. Und dann stand es 1-1. Und wurde das Spiel so zu Ende gefoult, sag ich mal. War so ein sehr pingeliger Schiri, der wirklich also jede Form von Körperkontakt sofort abgepfiffen hat, schon am Anfang direkt mit gelben Karten auch schon so dafür gesorgt hat, dass da irgendwie keine geile Spielkultur aufkommt. Ja, natürlich, ich finde auch 2 Punkte verloren. Aber am Ende muss man sagen, ich sehe trotzdem eine Entwicklung bei der Eintracht diese Saison, gerade im Vergleich zum Vorjahr. Spielen jetzt mehr auf Ballbesitz, nicht mehr nur so Langhölzer nach vorne und dann auf die zweiten Bälle gehen, sondern versuchen wirklich mit Ballbesitz Spiel zu machen und Chancen zu erzwingen. Und da fehlt's halt. Mir fehlt da der Punch. Tobi, du hast das Spiel gesehen und im WhatsApp gelästert.
Wieso habe ich gelästert? Das war langweilig, fand ich, in der ersten Halbzeit. Also, es war nicht viel los so. Aber ich fand, Frankfurt war durchaus die bessere Mannschaft. Gerade was du gesagt hast, die spielen mehr hinten raus. Kamada wird sehr viel stärker ins Spiel eingebunden, hatte, finde ich, wieder ein starkes Spiel, wenn man jetzt von seiner Chance absieht, die er natürlich reinmachen muss, klar, aber er hat, glaube ich, 5 Torchancen aufgelegt, das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Der ist sehr wichtig und das Problem war natürlich vorne, dass du die Chancen nicht machst. Also Silva und Dost hatten da auch noch jeder eine große Chance jeweils. Das war ein bisschen problematisch und dass du halt in der Abwehr immer noch diesen einen Fehler drin hast, wie du gerade gesagt hast, bei dem Gegentor. Das war ja schon gegen Bielefeld so, wo man einen Punkt verschenkt hat, wo man 2 Punkte verschenkt hat, weil der Gegner aus einer halben Chance ein Tor gemacht hat. Das war jetzt wieder so ein bisschen. Auch wenn ich fand, in der zweiten Halbzeit war Köln dann besser. Da haben sie dann besser auch die Flügel beackert, haben sie besser dann ihre 2 Spieler auf den Flügeln genutzt. Aber eigentlich musst du das als Eintracht gewinnen, das Spiel.
Ich habe mal was vorbereitet, weil die Leute haben ja in den Kommentaren auch sich gewünscht, dass wir mehr auf die Taktik eingehen und so. Mhm. Ich habe mal ein paar Heatmaps vorbereitet, weil was lachst du denn da so dreckig? Lass mich doch auch mal was versuchen.
Ja, total. Ich freue mich voll auf die.
Ich will nicht immer nur der emotionale Eddie sein, der hier immer nur mit Ausdrücken.
Jetzt kommst du jetzt über 90 Minuten deine persönliche Eddie. Heatmap, deine emotionale Heatmap.
Meine, jetzt kommt hier meine Heatmap.
Und da ist das Tor von Köln und da habe ich mich richtig aufgeregt. Deswegen ist das hier alles rot.
Wisst ihr, ich werde auch gemobbt, Pillow.
Ja. Kommt von dir jetzt oder was?
So, also, ich habe mal von offensiv spielenden Mannschaften, die auch viel mit Ballbesitz arbeiten, die Heatmaps verglichen. Und da sieht man jetzt hier zum Beispiel Dortmund. Die Heatmap, ja, also das rechte Fenster. Dann sieht man hier Leipzig.
Man muss dazu sagen, rot ist da, wo der Ball und wo die Spieler häufig sind.
Ja.
Und grün da, wo sie nicht so häufig sind.
Mein Punkt wird gleich deutlich. Ja. Dann sehen wir die Bayern. Und achtet vor allem mal auf den 16er. Und jetzt kommt die Eintracht.
Alles grün.
Nee, du siehst, dass sie nicht in den Strafraum kommen im Prinzip. Ja, das ist jetzt so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob man so eine Heatmap dann auch immer 1:1 auch aufs Spielerische macht, aber es hat sich tatsächlich mit mir gedeckt, weil ich habe nach dem Spiel gesagt, das sah wie Handball aus. Die schieben den Ball drumherum. Ohne Kostic fehlt dann jemand, der hier zum Beispiel auch mal mit Geschwindigkeit die Abwehr überläuft und von hinten reinflanken kann, sondern Zuber rennt immer so ein bisschen wie Oczypka in Schalke, ohne dass ich das gesehen habe, aber ich weiß, wie Oczypka in Frankfurt gespielt hat. Und dann rennt immer los, dann dreht er sich um und passt quasi wieder zurück zu den zentralen Mittelfeldspielern, geht's auf die andere Seite. Und dann kommt ganz oft kommen Flanken so aus dem Halbfeld, die aber in der Regel gepflückt werden von den Abwehrspielern. Es fehlt das Überraschungsmoment, es fehlt eine 1-gegen-1-Situation. Das hat sich dann geändert, als Younes eingewechselt wurde, der so angedeutet hat, dass er der Spieler sein kann. Das ist, glaube ich, eine kluge Verpflichtung gewesen, der diese 1-gegen-1-Situation herstellen kann, womit du Überraschungsmomente herstellen kannst. Wenn Kostic da ist, glaube ich, wird das natürlich auch wieder helfen, ein bisschen mehr die Abwehr ins Spitzen zu bringen. So wie es jetzt ist, ist es viel Rumgeschiebe bei der Eintracht. Und damit beantworte ich deine Frage. Mhm. Deshalb hat es dann letztendlich gefehlt gegen eine Mannschaft, die auch tief gestanden hat und gut verteidigt hat, ist es dann eben, und da sieht man den Unterschied von der Eintracht zu den anderen Bayern, Leverkusen und so weiter. Die haben diese Spieler, die solche Situationen eben solche Ausnahmespieler, die dann auch trotzdem solche Momente schaffen können.
Ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich mit Dost und Silva zwei Strafraumstürmer in der Mannschaft sind. Dann sollte man meinen, dass da mehr in den Strafraum.
Ja, die müssen halt bedient werden, ne?
Genau. Deswegen ist das ja verwunderlich, dass da nicht mal Flanken kommen oder du sagst, ich laufe bis zur Grundlinie und wenn die Flanke geblockt wird, ist es halt eine Ecke.
Ja.
Aber du hast trotzdem irgendeine Form von.
Ecken hatten wir tatsächlich viele,
ja?
Aber
ja. Gut.
Aber naja. Ohne
Ertrag.
Ertrag.
Tja. Warum hat. Das hat mich gewundert, warum nur zwei Wechsel auf Frankfurter Seite?
Ja, da wurde auch angesprochen auf der Pressekonferenz, aber wie Hütter, diese Hütter-Pressekonferenzen sind ja immer eine Gala, hat er gesagt, weil er sich so entschieden hat. Und dann gab es auch keine Nachfragen mehr, was willst du auch dazu dann noch sagen? Er hat das halt so entschieden, ich fand's auch ein bisschen komisch, ich hätte auch anders gewechselt, aber ja, im Nachhinein ist man halt auch immer schlauer. Wenn der Kamada das Ding macht und 2-0, dann stellt auch keiner mehr diese Frage. Dann sagt jeder Trainer halt wieder perfekt alles gemacht. Mhm. Insofern ist das auch immer so ein bisschen müßig im Nachhinein. Aber ja, ich fand übrigens auch, um noch mal ein paar Worte zu Köln, dass die auch gerade in der zweiten Halbzeit, hast du ja auch schon gesagt, auch ganz gut waren. Auch der viel gescholtene Timo Horn, gutes Spiel gemacht. Ich habe ja auf Zieler bei Kickbase gesetzt, weil ich dachte, Timo Horn ist genau ein Torwartfehler davon entfernt, seinen Posten zu verlieren, dann macht er eine riesige Partie, kann ich direkt Zieler verticken jetzt. Spekulation daneben. Beendet. Aber gut für Timo Horn.
Ja, die Leistung war in Ordnung.
Ich fand es halt seltsam, dass Köln in der ersten Halbzeit so gar keinen Druck gemacht hat. In der ersten Halbzeit haben sie wirklich jeden langen Ball, zweiten Ball gehen lassen, keinen Druck gemacht, gar nichts, haben sie erst nach der Pause geändert. Hat wohl gedacht, sie verteidigen das passiv weg, das, was du gesagt hast mit der Heatmap da, Frankfurt kriegt keine Bälle in den Strafraum, haben sie vielleicht erwartet. So.
Köln hat sich vorgenommen, in der Pause ein bisschen mehr Fußball zu spielen.
Ja.
Das fand ich ganz interessant, weil diese hohen Bälle und so weiter, das hat ja viel auch mit der Kapitulation zu tun, dass man sagt, der Gegner ist fußballerisch besser, was bleibt uns übrig? Lange Bälle. Wenn du natürlich dann mit dieser Einstellung in so ein Spiel gehst, ist schon eine Standardbestimmung vorab, finde ich. Ja? Und wenn du dann aber sagst, ey, wir trauen uns jetzt mal, auch Fußball zu spielen und dann wird das Ganze auch noch belohnt, ist eigentlich auch eine schöne Geschichte.
Weil Eddie, da habe ich eine Frage kurz zwischendurch. Bist du nach so 8 Punkten und ich meine ja kein Spiel verloren, das klingt bei dir so pessimistisch, bist du dann unzufrieden oder zufrieden gerade? Weil eigentlich sieht auch alles gut aus gerade bei Frankfurt.
Also ja, tabellarisch und nächste Woche so. Erstmal gegen die Bayern, ne?
Ja, gut, alles klar, ja.
Aber natürlich, das ist ein guter Saisonstart. Wenn man auf die Tabelle guckt, ist das schon ganz cool. Wir haben die Punkte gegen die anderen Mannschaften geholt. Also gegen Bielefeld und Köln haben wir nichts, haben wir nur einen Punkt geholt. Und gegen Hertha und Hoffenheim haben wir dann 6 Punkte geholt. Das hätte ich eher umgekehrt jetzt erwartet vom reinen Kräfteverhältnis. Nee, ich bin überhaupt nicht negativ. Ich finde, wie gesagt, ich sehe eine Entwicklung, ich sehe eine klare taktische Handschrift. Das habe ich letzte Saison vermisst. Man sieht, dass durch die wegfallende Belastung die Eintracht weiterentwickelt wird. Und ich glaube, durch die, wie ich es schon gesagt habe, durch sowas wie Younes und Kostic kommt da noch mal Qualität in den Kader. Ich glaube schon, dass die Eintracht, wenn sie verletzungsfrei bleibt, also damit meine ich hauptsächlich Silva, wenn der sich verletzt, wird's richtig scheiße. Aber ansonsten glaube ich schon, dass die Eintracht eigentlich, traue ich denen zu, um die ersten 6, 7 Plätze mitzuspielen. Und bin da schon eher positiv gestimmt. Das hört ihr hier selten in der Sinn.
Es war tatsächlich die einzige, so vielleicht noch mit Leipzig und Stuttgart sowieso, Mannschaft, wo man wirklich eine Weiterentwicklung sieht. Also das ist, es fällt mir sehr stark auf, dass du bei wenigen Teams eine Weiterentwicklung siehst momentan.
Ja, ich sehe durchaus mehr Teams. Die Frage ist, in welche Richtung man sich entwickelt.
Eine Weiterentwicklung.
Also Mainz zum Beispiel, würde ich mal vorschlagen, hat sich auch weiter, stark weiterentwickelt oder konsequent. Allerdings nach unten.
Ja.
Und wenn ihr nichts mehr zu Frankfurt gegen Köln sagen wollt, dann würden wir diese Vorlage auch direkt verwandeln und übergehen zu Mainz. Dann haben wir nämlich den Keller komplett einmal aufgeräumt. Mainz, die einzige Mannschaft, die noch ganz ohne Punkt dasteht. Und das ist ja für Köln und Schalke jetzt auch, glaube ich, ganz gut, mal jemanden noch unter sich zu haben, wo man sich denkt, oh, denen geht's noch schlechter. Daran kann man sich ja immer so ein bisschen selber hochziehen. Ich zumindest mache das immer. Und deswegen könnt ihr das ja auch machen.
Aufs Wort.
Ne? Genau, also Mainz schon wieder verloren. Dieses Mal mit 1-0 zu Hause gegen Leverkusen, was auch verdient war, finde ich. Aber Mainz macht ein bisschen Sorge.
Wenn du Mainzer-Fan bist, machen sie Sorge. Ja. Ich glaube, wenn du Schalke-Fan bist, machen sie Freude.
Dann ist das ganz okay, ja. Kann ich bestätigen.
Als Bremer übrigens auch.
Dann passt das schon soweit, ja. Mich hat auch total, ich meine, ich habe da gerade ein bisschen gefrotzelt in Richtung Frankfurt, aber also mir wäre das schon ganz lieb gewesen, wenn er beim 1-0 geblieben wäre oder Kamada da 2-0 gemacht hätte. Dann hätte ich noch besser mitleben können. Aber ja, ohne Renault im Tor und so, dann, naja, gut, lassen wir das.
Mainz, die sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Also die stehen defensiv jetzt besser als in den ersten Saisonspielen. Klar, okay, das war unterirdisch, das war ja auch eine, gegen Stuttgart war ja auch ein Plädoyer gegen den Trainer, das kann man im Nachhinein gar nicht mehr anders formulieren. Sind jetzt kämpferisch ein bisschen besser geworden, haben jetzt aber nach vorne wieder gar nichts zustande bekommen. Also wenn sie dann mal den Ball hatten, dann ging der relativ schnell verloren an Leverkusenern, die auch jetzt nicht den meisten Esprit gezeigt haben, die auch nicht jetzt mega viele Sprints abgezogen haben in diesem Spiel. Aber denen es genügt hat, halt mit so einem intensiven Ballbesitz-Verschiebe Spiel, das Ding zu entscheiden. Und es war jetzt das zweite Spiel in Folge, wenn man dem Sky-Kommentator glauben darf, dass Mainz komplett ohne eigenen Torschuss geblieben ist. Das ist schon mal eine historisch schlechte Statistik.
Gibt nicht so viel gerade, was Hoffnung macht. Aus
ich habe übrigens, sorry, da hat jetzt eigentlich mit dem Thema nichts zu tun, aber wo du sagst, in zwei Spielen keinen Torschuss. Ich habe gestern vor dem Schalke-Spiel habe ich aufgeschnappt und vielleicht könnt ihr als Statistik- und Taktikexperten mir das bestätigen oder aber widerlegen. Ich habe gehört, dass Olivier Giroud der einzige Spieler seit Erfassung der Daten ist, der 90 Minuten gespielt hat und keinen Ballkontakt hat. Ist das richtig? Wisst ihr das?
Wir haben da eine Heatmap vorbereitet.
Eddie, dein Auftritt.
Sehr grün.
Das weiß ich, die ist sehr grün. Die ist weiß.
Das ist einfach keine Heat.
Aber wisst ihr das? Nee, ne?
Ich habe jetzt keinen, wüsste jetzt nicht, aber es klingt logisch.
Ich hab dir nämlich auch geglaubt. Naja, gut. Sorry, ich wollte dich unterbrechen. Das nur mal kurz in die Runde geworfen. Zurück zu Mainz.
Ja, kleiner Ausflug. Also Mainz.
Du meinst, er wäre ein Mann für Mainz gewesen.
Ja. Gibt's irgendwas, wo man sagen kann, daraus kann Mainz jetzt noch Hoffnung schöpfen? Bei mir fällt gerade nichts ein. Gibt's irgendeinen Spieler,
naja, also,
der zurückkommt, der sie rettet?
Ja, so mal ehrlicherweise, Mainz hat, glaube ich, also und ich kann ja davon gut berichten, weil ich oft im Keller neben Mainz stand mit Werder Bremen. Ja. Die habe ich schon einige Male komplett abgeschrieben und dann haben sie sich zusammengerauft und haben auf einmal Spiele gewonnen, die sonst keiner gewinnt. Und sie haben ja auch noch wieder eine Winterpause, wo sie wahrscheinlich noch 11 Neuverpflichtungen holen können. Ich würde die nicht per se abschreiben, aber ich glaube, und das ist das eigentliche Problem, das Mainz im Moment hat, dass es nicht sportlich, keine sportliche Grundlage hat, sondern irgendwo im Zwischenmenschlichen im Verein. So, denn das, also auch die Reden, die, wie heißt der Ex-Bremer? Rufen Schröder, genau. Das, die der gerade so hält, das fühlt sich alles nicht an, als ob da eine Mannschaft so mit Team drumherum geschlossen durch die Saison gehen wird. Nee, ja. Und das ist das viel größere Problem in einer Liga. Und das siehst du ja, wo es die Nuancen sind. Also Schalke ist nicht so schlecht, wie sie im Papier sind, aber weil es gerade richtig kacke lief, stehen sie genauso da unten. Und andersrum, Stuttgart ist jetzt nicht so viel besser, aber sind gerade motiviert und hoch ambitioniert und stehen deshalb viel besser da. Also das sind Nuancen.
Vielleicht
ich glaube,
das Trainer,
muss Mainz schaffen.
Vielleicht ist der Trainer auch nur rausgeflogen, weil die Spieler, die haben gar nicht gestreikt. Das sah einfach nur so aus.
Kann auch sein.
Vielleicht war das einfach Normalzustand.
Aber dann wird es eine historisch schlechte Saison und wir haben schon, also auch aus Schalker Sicht, und schon einen Absteiger safe. Und
ja, man kann ja zumindest positiv sagen, dass sie defensiv jetzt besser standen gegen Leverkusen und relativ wenig Chancen zugelassen haben. Leverkusen hat auch viel hintenrum gespielt, aber die haben halt ganz gut die Wucht der Außenstürmer auch gekontert von Leverkusen. Das kannst du positiv sagen.
Aber das konnten sie auch schon immer, ne?
Ja, aber deshalb war Bayer Leverkusen war ja immer so mal so. Da haben sie 8-0 verloren gegen genau. Leipzig und dann nächste Woche 5-1 in Hoffenheim. So.
Also, ja, genau.
Das war dann immer so Licht und Schatten.
Oder Schatten und Schatten.
Schatten.
Ja, aber ich stimme zu. Also viel Hoffnung habe ich auch in der Diagnose gesagt. Und da gab es diese Querelen ja noch nicht mal. Also für mich ist Mainz auf jeden Fall, Mainz ist eine gute Nachricht für Schalke und Bremen und so. Weil ja, ich glaube, Mainz ist hier für mich einer der Top-Kandidaten für den Abstieg. Und wenn die sich nicht jetzt schnell fangen, ich meine auch Niederlagen gegen Stuttgart und Union und so, also die haben jetzt auch klar, mit Leipzig und Leverkusen auch zwei Brocken gehabt, aber auch zwei, wo du auch was holen musst. Also Mainz ist akut abstiegsgefährdet und das nach 3 oder 4 Spieltagen. Darf man eigentlich nicht sagen, aber ich sehe es so.
Ja, wenn du 0 Punkte hast nach 4 Spieltagen, das musst du ja dann,
Tore.
Ne, auch, also musst du ja auch erstmal, das ist ja eine Hypothek, mit der du dann in die Saison gehst, ne? So, ihr Lieben, wir machen mal eine klitzekleine Werbung und dann haben wir im Prinzip so dieses Abstiegspaket eigentlich relativ gut zusammengeschnürt und abgeschickt und danach erwartet uns natürlich noch ein bisschen höherklassiger Fußball. Den gibt's gleich bei Bundesliga.
Eigentor! Ich fass es! Robben! Und jetzt explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann!
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, meine Damen und Herren. Heute zu Gast Pillard. Der hat schon ordentlich über Schalke 04 gesprochen. Sagen wir mal so, die Emotionen sind so ein bisschen raus. Aber ab und zu kommt da sicherlich nochmal ein emotionaler Pups aus Richtung Parkstadion. Ja,
lass mir mal das Derby am Samstag gewinnen, dann siehst du Emotionen.
Ja, wir rufen dich auf jeden Fall am Montag drauf an und lassen dich dann mal zu Wort kommen. Lass uns nochmal über einen Verein reden, der auch so ein bisschen noch im Abstiegskampf steckt und eigentlich da gar nicht hingehört, zumindest an den neu erworbenen Ambitionen gemessen, nämlich Hertha BSC. Die ja, also während bei Union der Saisonstart als sehr positiv eingeordnet wird, ist Berlin mit 2 Punkten weniger, also Hertha Berlin, überhaupt nicht zufrieden. 3 Punkte aus 4 Spielen, das ist nicht das, was man sich vorgestellt hat, muss man wirklich sagen. Und da waren auch einige Spiele dabei, wo wirklich auch die Art und Weise eben ja in einem großen Missverhältnis zu dem steht, was man eigentlich erreichen wollte und abliefern wollte auch. Also Bruno ein bisschen unter Druck. Woran liegt das, die große Hertha-Analyse?
Ja, woran liegt das, woran liegt das? Das wird nachher immer gefragt.
Oder auch währenddessen schon, natürlich.
Du, also, es ist ein Big City Club, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Also eigentlich jetzt mal Hand aufs Herz. So, ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht so viel auf dem Platz, was die Jungs gemacht haben, bei Hertha verfolgt habe. Allerdings die Ergebnisse und hier und da mal eine Zusammenfassung. Aber ich glaube, in einer Sache sind wir uns alle einig, dass der Kader, der da steht, und auch wenn ich nicht der größte Labbadia-Fan bin, weiß Gott nicht, der Trainer in Konstellation mit der Mannschaft eigentlich deutlich, deutlich besser dastehen müsste, als sie gerade tun. Ne? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Eddie eine Heatmap vorbereitet hat und wir gleich wissen, warum das so ist.
Natürlich, warte.
Ja, warte.
Also, nee, aber da brauche ich eigentlich auch noch nicht mal eine Heatmap. Also ich finde halt, dass die einfach noch nicht so als Kollektiv agieren. Die haben gute Einzelspieler, aber gerade auch gegen Stuttgart hat man gesehen, die Abstände, den Platz, den man teilweise den Stuttgartern gelassen hat, das ist einfach auch irgendwie, also kann Tobi wahrscheinlich mehr zu sagen, aber das ist einfach auch irgendwie so eine Einstellungssache oder eine wie man als Mannschaft geschlossen verteidigt. Also da gehört gar nicht so viel dazu. Die schießen ja, die haben, glaube ich, schon 8 Tore geschossen oder so. Also die haben eine Offensive, die funktioniert, die haben Einzelspieler, die das Spiel können. Aber wenn man sieht, wie Stuttgart die Tore erzielt hat, dann fragt man sich teilweise schon, also sind die nicht ganz dicht? Ja, sind die nicht ganz, also die Abwehr nicht ganz dicht oder so. Also es ist schon einfach so ein bisschen selbstverschuldet. Ich würde aber Hertha jetzt noch nicht abschreiben. Ich sehe da nach wie vor das Potenzial. Und wenn man da, glaube ich, 1-2 Hebel ansetzen kann, würde ich die immer noch dazu zählen, dass die eine gute Saison spielen können. Aber ja, klar, mit jeder Niederlage wird der Druck größer. Und dann haben wir auch schon andere Mannschaften gesehen, denen man mehr zugetraut hat, die es Ziel da nicht erreicht haben. Also
ich habe mir mal die Heatmap angeguckt vom Spiel.
Hat er wirklich?
Nein, hab ich wirklich. Ich habe mir wirklich die Heatmap angeguckt. Ja. Und da fällt mir so ein bisschen auf, und das wäre dann jetzt so die Analyse, ohne dass ich jetzt viel härter gesehen habe. Aber Stuttgart war schon sehr defensiv und hat sehr, sehr wenig sich da nach hinten verlagert.
Auf jeden Fall viel Heat.
Ja, da, guck mal hier, seht ihr, oh, danke, dass du hier capturst, sehr gut. Das heißt, da war insgesamt schon hier, Stuttgart wartet, Hertha soll das Spiel machen. Und wenn das stimmt,
Das sieht aus wie ein Gespenst.
Das ist zum Beispiel die Hertha, die halt schon auf dem ganzen Platz unterwegs waren, versucht haben, fehlt offensichtlich Durchschlagskraft und die Liga scheint sich schon ziemlich schnell darauf geeinigt zu haben, Hertha ist ein Big City Club, deswegen lass die mal machen und mal gucken, wie die Fußball spielen. Und gegen Bremen am ersten Spieltag hat's ja hervorragend geklappt, weil Bremen halt auch ein Häufchen Elend war, auf das sie da gestoßen sind. Aber seitdem fehlt Hertha offensichtlich so ein bisschen der Schlüssel, um die Kompaktheit von Gegnern auseinanderzubasteln.
Ja, man muss vielleicht auch sagen, dass da auch personell natürlich auch ein bisschen was noch gefehlt hat, gerade so in der Mittelfeldzentrale. Askasiba hat sich verletzt. Weiß man gar nicht, wie wichtig der jetzt auch unter Labbadia ist. Ist ja eigentlich eher so ein Klinsmann-Transfer gewesen, aber auch der mit viel Vorschuss Lobern aus London von Arsenal gekommene, wie spricht man aus? Guendouzi?
Guendouzi, glaube ich.
Ja.
Also in FIFA-Fachkreisen heißt er Guendouzi.
Ja, Guendouzi, ne? Hochveranlagt, tatsächlich sehr talentierter, ich glaube, U21 französischer Nationalspieler.
Mhm, ja, ja.
Ist an Corona erkrankt oder zumindest wurde positiv getestet, ist deswegen quasi auch in der Mittelfeldzentrale dann nochmal ausgefallen.
Auf der Heatmap. Ach nee, der hat ja nicht gespielt.
Diese Heatmap ist einfach sowohl inhaltlich als auch gagtechnisch.
Ist schon gut mit Corona, Fieber,
ja.
Heat.
Ja, ja, ja.
Okay, ist ein bisschen weit.
Ja, nee, der war zu naheliegend. Der war zu billig.
Ja, komm, jeder darf mal ran an die Bulette jetzt, finde ich. Dazu kommt, dass zum Beispiel Córdoba eingeladen wurde von der kolumbianischen Nationalmannschaft, obwohl er Uruguayer ist. Scherz? Der ist natürlich Kolumbianer. Und die Reisestrapazen stecken dem in die Knochen. Der ist erst Donnerstagabend oder so zurückgekehrt, hatte also wenig erholsame Zeit, war sicherlich müde. Ein Piontek ist irgendwie, spielt nicht mehr wirklich eine Rolle, gefühlt. Also so greift auch noch nicht alles ineinander.
Mhm. Ja. Aber Herr Escher, darf ich eine Frage stellen? Weil am Ende gewinnt das Spiel ja der VfB Stuttgart und ich glaube, es gewinnt VfB und es verliert nicht Hertha. Und warum zur Hölle sind die so verdammt gut? Also ich habe aus der Zweitligasaison mit dem HSV gelernt, dass sie zwar auch ambitioniert, aber auch recht naiv waren und irgendwie sind sie das nicht oder die Bundesliga nimmt VfB Stuttgart nicht ernst.
Also ihnen kommt voll entgegen, dass sie jetzt in der ersten Liga nicht mehr dieser Überclub sind, die sie in der zweiten Liga waren, das HSV-Syndrom, dass wenn du nach Aue oder nach Sandhausen reist, dass der Gegner dann nicht mehr macht als nötig, weil 0-0 gegen HSV oder gegen Stuttgart ist schon geil. Wohingegen sie jetzt halt nach Berlin reisen konnten, in den ersten 15 Minuten wirklich Gas gegeben haben und dann auch ihr Tor geschossen haben und danach sich so sagen konnten, okay, jetzt ziehen wir uns ein bisschen weiter zurück und lassen den Gegner machen. Und das liegt ihnen, weil sie auch Tempo haben. Also da haben sie auch auf dem Transfermarkt sehr, sehr gut gearbeitet. Tempo in der Abwehr war vergangene Saison eine Riesenschwäche bei den Stuttgartern. Sie haben jetzt Bartstuber in die zweite Mannschaft gepackt, haben jetzt da hinten am Wochenende Stenzel, Kempf, Karasor, das war schon, konnte sich sehen lassen. Anton hat ja noch gefehlt und Mafrapanos hat ja auch noch gefehlt. Also die haben halt hinten richtig lange gefehlt, zugelegt. Ja. Mhm. Ja. Die haben halt hinten richtig zugelegt und das können sie jetzt, das mit diesem Fund können sie jetzt wuchern, dass sie eine sehr viel schnellere und sehr viel stabilere Abwehr haben.
Ja, das ist spannend.
Wobei in der zweiten Halbzeit fand ich schon, dass dann die Hertha schon besser zur Chance gekommen ist, wenn auch dann sehr oft über Einzelaktionen. Gerade Kunja ist halt so ein überragender Fußballer, ja. Der, wenn der in den Zehnerraum im Ball kommt, macht der, was er will. Aber da fehlt man noch manchmal so das Zusammenspiel der Kräfte, der Mannschaftskräfte.
Mhm. Ja, und wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, gegen wen sie gespielt haben, ich meine, die haben Freiburg 3-0 auseinandergeschraubt. Die haben Mainz, klar, gegen Mainz, aber auch diesen Sieg geholt, auch wenn der, glaube ich, am Anfang ein bisschen wackelig war. Und nur gegen Leverkusen unentschieden gespielt. Und jetzt kommen, glaube ich, ich habe eben gerade mal geguckt, jetzt kommt Köln und danach Schalke. Was ist denn, wenn Stuttgart da am Ende, Entschuldigung, Pillow, mit 5 Siegen?
Sind sie nicht mehr aufzuhalten? Ja gut, die haben ja gegen Freiburg verloren. Das war dieses 2-3, wo sie erst 3-0 hinten lagen.
Ach so, Entschuldigung, ja, das ist schon mein Fehler. Ja, genau.
Aber wir sind jetzt auf Platz 5 aktuell, geht's gegen Köln. Und das ist schon die haben einen guten Saisonstart erwischt einfach.
Ja, ich habe
gesagt, die haben halt viele sehr interessante Spieler. Endo ist klasse im Mittelfeld, der hat so eine richtige Übersicht, eine richtige Ruhe. Mangala kennst du ja noch aus HSV-Zeiten, der ist ja auch überall auf dem Platz zu finden. Kalajdzic, der jetzt plötzlich das Tor trifft oder jetzt in dem Fall leider nur den Pfosten oder Latte war es, glaube ich. Der eine Torgefahr und einen Strafraum, der einen Wucht im Strafraum entwickelt hat. Und auch ein Castro, der jetzt wieder richtig Bock hat in der ersten Liga. Die Davi, der gut spielt. Also die haben halt wirklich momentan, da läuft's einfach. Und die sind auch eigentlich eine der Mannschaften, die spannend anzusehen sind, weil sie so viel Tempo auf den Rasen bringen, weil sie so viel 1-gegen-1-Situationen sich trauen. Dem macht's Spaß, aktuell zuzugucken. Auch wenn sie jetzt gegen Berlin vielleicht sogar so ein bisschen sehr passiv agiert haben. Aber es war natürlich auch der Führung geschuldet. Und dem Gegner, okay, der halt mit Ballbesitz nicht viel anzufangen wusste.
Ja. Doch, auf jeden Fall. Stuttgart macht wirklich tatsächlich Spaß. Und man kann das ja auch hochrechnen, dass wenn Stuttgart so gut performt und der HSV dieses Jahr aufsteigt, werden die vermutlich nächstes Jahr Kandidat für Europa sein.
Safe.
Vielleicht schon diese Saison.
Schalke auch.
Vielleicht schon diese Saison. Wer weiß, über die B-Note, über die Loser-Bracket nach Europa, der HSV.
Zu komplex. In der Europa-Conference League dann.
Ja.
Die vergessene Liga, die es einfach geben wird, von der die alle vergessen haben.
Ja.
Der geht da nochmal rein,
Die dritte Liga dann unter Europa liegt, dann die Europa Conference League.
Wer geht da rein aus Deutschland?
Ja. Was?
Wer geht da rein aus Deutschland?
Ich glaube, der Siebtplatzierte, bin mir aber gar nicht sicher. Siebt-Achtplatzierte, irgendwie sowas.
Okay. Super attraktive Wettbewerbe.
Ja, okay. An die internationalen Töpfe wollen sie alle.
Ich hab's vergessen, auf die Tagesordnungspunktliste zu schreiben, aber weil du gerade halt noch die südamerikanischen Spieler erwähnt hast und wir jetzt doch noch 2-3 mehr Corona-Fälle hatte wegen den Länderspielen. Glaubt ihr, dass bei der nächsten Länderspielpause im November, glaubt ihr, dass dann die Clubs revoltieren und dann im großen Stil sagen, nee, unsere Spieler stellen wir jetzt nicht mehr ab?
Mhm, ich glaube, die haben so T-Shirts mit dem Konterfei von Adam Schalay mit so einer Baskenmütze auf und dann werden die Revolte machen.
Ja, weil zum Beispiel Kramaric kommt zurück mit Corona von nationalen Länderspielabstellungen.
Also du schneidest da mit so einer Frage zwischendurch eigentlich ein riesiges Thema an, ja, weil das tatsächlich ein großes Problem ist, weil natürlich die Corona-Welle, die zweite Welle jetzt durch die Welt schwappt und das natürlich dann auch viele Fußballspieler trifft. Und wenn du dann die auf Reisen schickst, dann wird sich das Risiko natürlich massiv erhöhen. Und dann hast du halt die Situation, dass Spieler nicht spielen dürfen, dass sie getestet werden oder entweder sie müssen 2 Wochen raus oder vielleicht muss die ganze Mannschaft irgendwann raus, dass vielleicht Spiele abgesagt werden, dann kommst du in einen terminlichen Verzug. Also das kann tatsächlich ein Riesenproblem werden. Und diese Länderspiele sind ja zum einen sportlich auch manchmal zumindest umstritten, ja, sind nicht immer besonders wichtig. Und ja, wenn das eben vermehrt dazu führt, dass diese Reisen Corona-Fälle nach sich ziehen, dann fragen sich die Vereine natürlich auch, okay, was ist mit der Abstellpflicht? Muss ich meine Spieler dahin lassen? Ist das Risiko nicht zu groß? Zum einen gefährdest du natürlich tatsächlich einfach den Wettbewerb. Also niemand weiß, wie sich das entwickelt, aber dass es da eine reelle Gefahr gibt, glaube ich, das ist einfach so.
Ja, aber man muss sich mal konsequent vor Augen führen. Ich glaube auch, dass die Revolte machen wollen. Aber was heißt denn das dann? Weil wenn die großen Ligen da das Ganze boykottieren, dann bleiben ja wirklich keine Spieler mehr über. Wer spielt dann deutsche Nationalmannschaft in oder vor allem ja sowas? Wer spielt dann in der, keine Ahnung, serbischen Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan? Da fährt dann ja keiner hin. Also das kann dann müsste man ja die ganzen Termine wiederum absagen, glaube ich. Und das wäre ja so ein Rattenschwanz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie am Ende wirklich boykottieren. Wahrscheinlich nur laut bellen, wie jetzt auch schon die ganze Zeit.
Ja, keine Ahnung. Wir sind ja nicht hier da, um eine Lösung zu finden.
Nö, aber das können wir spekulieren. Auch nicht.
Dafür gibt's andere Leute. Genau, also keine Ahnung, vielleicht müssen sie eine EM-Quali in der Bubble ausspielen. Da sagen sie, okay, wir machen mal jetzt 3 Wochen, 4 Wochen, 2 Wochen Pause im Ligabetrieb. Dann kommen die Nationalmannschaften zusammen, spielen in der Bubble die Teilnahme aus und dann ist Feierabend und dann gibt's die nächste Bubble vor dem Turnier. Whatever, keine Ahnung.
Ja, EM-Quali ist fast durch, aber es ist ja trotzdem jetzt eine spannende Frage. Ja. Das ist ja nichts. Und jetzt geht das Champions League wieder los, reisen durch ganz Europa, das ist auch wieder eine spannende.
Ja, ich will aber wissen, wer die Nations League gewinnt, deswegen wäre es ganz gut, wenn sie das in der Bubble ausspielen.
Serbien.
Die einzigen, die hinfliegen. Ne?
Die einzigen, die noch spielen, die noch antreten.
Wer Antritt gewinnt.
Genau. Ja, also diese Fragen kann niemand beantworten, aber man sieht natürlich auch wirklich an der Vielzahl an Spielern, die einfach ausfallen wegen Corona. So, das ist ja erst der Anfang, kann ja alles noch viel schlimmer werden. Ne? Also Akanji bei Dortmund, dann hier, was ich gerade erzählte,
genau.
Von Hertha sind ja nur 2 von mehreren, die das getroffen hat.
Bei Fürth war da auch noch ein Corona-Fall, aber ich weiß gar nicht, ob der von Länderspielreise war oder nicht. Cristiano Ronaldo
hat Corona. Oh. Stell dir vor, du bist Corona und kommst zu Cristiano Ronaldo und denkst so, fuck, ausgerechnet,
wieso hat er mich Ronaldo
gekriegt? Warum hab ich Ronaldo gekriegt?
Und oder auch Zlatan. Zlatan Ibrahimovic hat auch.
Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich.
Seitdem hat der Corona Schweden-Verbot, Mailand-Verbot.
Ja. Nun gut, aber ich finde, ja, da hast du tatsächlich irgendwie so ein Thema mal eben angeschnitten, was man, glaube ich, länger behandeln könnte. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen und das abschließen. Das Spiel Berlin gegen Stuttgart. Gibt's da noch irgendwas zu sagen?
Da war das abgeschlossen, deswegen habe ich meine Frage gestellt.
Okay. Nee, wollte nur einen Haken machen, dass wir nicht irgendwas vergessen haben. Aber gut, dann können wir jetzt ja auch dieses Thema beenden und einfach zum nächsten Spiel übergehen. So langsam gehen uns hier die Kellerkinder aus. Deswegen machen wir mal weiter mit Leipzig und begeben uns an das gegenüberliegende Ende der Tabelle, nämlich auf Platz 1. Da befindet sich nämlich Leipzig. 10 Punkte aus 4 Spielen. Und das ist durchaus verdient, weil das war wirklich souverän, muss man sagen, was Leipzig bislang abgeliefert hat. Haben sie dann irgendwas anders gemacht als in der letzten Saison? Du hast ja gesagt, dass Leipzig zu den Vereinen zählt, die sich deutlich weiterentwickelt haben. Was ist es denn, außer dass jetzt ein Forsberg wieder in bestechender Form ist, was macht Leipzig noch aus?
Ich will nicht sagen deutlich weiterentwickelt, aber sie haben sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Sie haben jetzt ein paar Dinge, ich will nicht sagen anders, doch ja, aber es ist natürlich schon ein anderer Unterschied, wenn du keinen Werner vorne drin hast. Und wenn du dann sagst, wir machen halt keinen Werner, sondern wir schicken vorne Olmo, Forsberg und Kunku als Dreiersturm rein und wir haben dann halt keine echte Spitze und machen dann halt sehr viel über Kombinationen. Und die schaffen es jetzt halt wirklich konsequent Spieltag für Spieltag Gegner, die in der Rangliste unter ihnen stehen, zu bespielen und sich Chancen herauszuarbeiten, egal wie tief der Gegner steht. Also sie hatten jetzt wieder 70% Ballbesitz gegen Augsburg. Da hat zum Beispiel der BVB sich ja sehr schwer mitgetan gegen diese Kompakten. Und die haben halt sich Chancen rausgespielt. Die haben halt kombiniert. Und auch solche kleinen Puzzleteile, so ein, wenn du halt hörst, dass Nagelsmann vor der Saison so als großen Trend ausgerufen hat, Außenverteidiger die Tore schießen, und dann ist halt plötzlich Angelinho jetzt der neue Torjäger bei denen, da merkst du schon, okay, da stecken Gedanken hinter. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie kann ich diese Mannschaft noch weiterentwickeln. Und dann wiederum siehst du, in der zweiten Halbzeit kommt dann plötzlich ein Kluivert, Sorloth, Wang ins Spiel, hast ganz andere Stürmertypen. Paulsen kommt auch noch ins Spiel. Also ganz andere Stürmertypen drin und dann muss der Gegner sich wieder umstellen. Also es ist schon sehr flexibel und in seiner Flexibilität auch sehr gut momentan, was Leipzig abliefert.
Ja, vor allen Dingen, also man muss wirklich sagen, was die für einen krassen Kader haben, wenn du überlegst, wer alles nicht spielt. Ne? Sabitzer noch nicht dabei, Kampel noch angeschlagen, Konaté noch nicht fit, dann eine Neuverpflichtung Samaric, Sörloth gerade mal in der 90. eingewechselt. Also was die noch für eine Qualität von der Bank dann bringen können, ist schon allerhand. Und trotz der schon frühen Rotation, also Nagelsmann rotiert ja, hat ja, glaube ich, noch kein einziges Mal die gleiche Elf aufs Feld geschickt in dieser Saison. Und trotzdem funktioniert's immer. Also du hast immer das Gefühl, es ist ein funktionierendes Gebilde, egal wer da vorne im Sturm ist, egal wer da die Zentrale spielt.
Ich meine, Adams und Henrichs ist ja eigentlich die dritte Wahl, so wie du gesagt hast. So. Und trotzdem funktioniert das.
Ja. Also schon stark und wir haben ja auch schon darüber geredet, dass Dortmund gern mal hier und da einen Punkt liegen lässt und die Bayern einen kleinen Kader haben, wo wir alle gespannt sind, wie sie die Vielfachbelastung schaffen. Vielleicht ist das die Saison, wo klar, auch Leipzig hat auch Champions League Belastung und alles, aber ich sehe den Kader zumindest in der Breite von Leipzig deutlich stärker.
Definitiv.
Also das könnte vielleicht noch spannend werden.
Das denke ich auch. Also Leipzig ist zu rechnen. Die haben halt auch nicht irgendwie diesen einen Überspieler. So, die haben jetzt nicht den Lewandowski oder den Haaland und auch kein Sancho. Nicht
den Werner.
Auch Werner nicht mehr. Aber daran kann ja auch eine Qualität liegen, weil sie natürlich jetzt wesentlich variantenreicher auch agieren. Mhm. Da kann ja auch irgendwie aus der Not eine Tugend gemacht werden.
Ja, aber das musst du erstmal so umsetzen. Ne? Also ich finde das tatsächlich auch beeindruckend so. Und ich hätte das niemals gedacht, dass sie im Weggang von Timo Werner, der hat letzte Saison, ich weiß gar nicht mehr, über 20 Buden in der Bundesliga gemacht, die fehlen dieses Jahr. Oder die Prognose war, okay, die fehlen dir jetzt erstmal und fang das mal auf. Egal ob Qualität in der Breite und ob ausgewogener Kader und Kreativität, das musst du erstmal so hinstellen, wie die das jetzt gerade gemacht haben. Ich bin total eurer Meinung, wenn ihr sagt, der Bayern-Kader wird nicht ausreichen, um dieses Jahr nochmal so eine Saison hinzulegen wie letzte Saison. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Punkte in der Bundesliga liegen lassen werden. Allerdings, ob Leipzig jetzt schon so weit ist, die Punkte dann aufzugreifen und am Ende vielleicht sogar vor denen zu stehen in der Tabelle und dann vielleicht sogar Meister zu werden, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, dafür ist noch ein bisschen zu früh in der Saison. Aber ich finde auch, also die Art und Weise, wie der Wegfall von, also wir haben jetzt gerade den vierten Spieltag hinter uns und keiner redet mehr von Timo Werner bei Red Bull Leipzig. Ich glaube, das musst du erstmal so hinstellen. Also Hut ab.
Ich finde vor allen Dingen, Tobi, das, was du da gesagt hast, sehr interessant. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, dass ja eigentlich der Fußball in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch in der Spitze im Vergleich zu den Kellerkinden immer mit den Problemen gearbeitet hat, dass du arbeitest auf eine Wand. Und dann musst du versuchen, dich irgendwie drumherum spielerisch das Ganze aufzulösen. Aber du hast zentralen Stürmer, den musst du irgendwie hinkommen, damit du Tore schießt. Also ein bisschen einfach und übertrieben formuliert. Und das, was du da beschreibst, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe mich nur daran darüber gewundert, dass auf einmal Paulsen und Forsberg wieder so eine große Rolle bei Leipzig spielen, die ja eigentlich schon gefühlt langsam so auslaufen. Dass dieses Variable und ohne echten Stürmer spielen und dann aber anders als mit einer falschen Neun, wie ich sonst gelernt habe, sondern einer kompletten Variabilität, ja dann, also vielleicht übertreibe ich das gerade, korrigiere mich dann gerne, aber ich habe das Gefühl, das fühlt sich an wie noch ganz neue Idee von dem Fußball, wie du gegen diese ganzen Mauermannschaften vorgehen kannst.
Und das ist das Interessante, weil einerseits hat man das Gefühl, dass Nagelsmann ja schon immer ein bisschen für diesen Ballbesitz Fußball stand, aber man hat das Gefühl, diese Saison kapieren das die Spieler besser als im letzten Jahr noch. Letztes Jahr war so ein sehr starkes Umbruchjahr, da war noch so sehr viel Geschwindigkeit mit drin, sehr viel Spiel über Werner und so. Und jetzt hat man das Gefühl, okay, das ist wirklich Nagelsmann-Fußball. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Nagelsmann die Spieler besser versteht. Also so ein Olmo zum Beispiel, den hat er zuerst auf der 6 eingesetzt, aber der ist eigentlich ein Spieler, der kann gut kombinieren, der kann das alles, aber den willst du auch in Tornähe bekommen, weil der hat auch so einen richtig schönen Zug zum Tor. Der spielt den Pass und geht dann sofort den direkten Weg in den Strafraum rein. Der war auch in Zagreb unfassbar torgefährlich. Ja. Und jetzt hat er das wieder drauf. Und jetzt hat er jetzt auch schon wieder den dritten Assist gemacht, 2 Assists jetzt gegen Augsburg, weil der halt jetzt weiter vorne in der Position spielen darf, weil auch vielleicht ein Werner jetzt nicht mehr da ist, der diese Position wegnimmt.
Relativierend könnte man vielleicht ins Feld führen, dass das Auftaktprogramm ein sehr gnädiges war. Man hat gespielt gegen Schalke, man hat gespielt gegen Mainz und gegen Augsburg. Und auch wenn Augsburg derzeit verhältnismäßig gut drauf ist, ist es trotzdem eine Mannschaft, die man dann doch eher im unteren Tabellen Drittel ansiedeln würde, sodass das quasi drei Mannschaften sind, von denen also erstmal alle drei so ins untere Drittel gehören und dann auch noch zwei völlig außer Form sind mit Schalke und Mainz. Und es gab eigentlich nur einen Prüfstein, das war Leverkusen, und das Spiel ging 1-1 aus. Und da hat man, obwohl man anfänglich in diesem Spiel doch sehr dominant aufgetreten ist, hat man dann doch in der zweiten Hälfte des Spiels ja Leverkusen im Prinzip das Feld überlassen müssen. Also sagen wir mal, auf Bewährung ist diese Analyse, weil eben das Fehlen eines echten formstarken Prüfsteins da vielleicht auch noch ein Fragezeichen hintersetzt.
Und weil wir auch immer gesagt haben letzte Saison, dass die Schwachstelle von Leipzig auch diese großen Spiele waren. Also diese Spiele gegen Bayern, Dortmund, da haben sie dann oft nicht gut ausgesehen. Auch Paris Saint-Germain in der Champions League dann. Das ist ja noch der Prüfstein, der dann ansteht. Ja. Aber ich glaube, diese Saison wird es halt enorm wichtig sein, gerade mit dieser Mega-Belastung durchgehend gegen diese Mauern, wie Nico das richtig gesagt hat, zu performen. Und dann auch, wenn halt alles dir wehtut, alles müde ist, dann vielleicht noch den dritten, vierten Spieler von der Bank zu bringen, der dann das entscheidende Tor reinmacht. Und da sehe ich halt Leipzig nicht schlecht aufgestellt.
Ja, da wirkt der ganze Kader so echt krass vielseitig. Da bin ich echt mal gespannt drauf, weil ich sowohl bei Kluivert als auch bei diesem Sörloth die ganze Zeit denke, ja, okay, das ist der Werner-Ersatz. Und ja, aber nee, irgendwie so, ich sehe da so eine Rotation, die du nicht mehr richtig fassen kannst. Also ja. Mal gucken, ob sie es durchhalten, aber es klingt ganz spannend. Und ja, ihr habt aber vollkommen recht, erstmal die großen Spiele, so dann mal abwarten. Ja,
aber was du halt auch mastern musst, das so ein großer Kader mit so hoher Qualität, auch in der Breite, also mit so vielen Spielern, die so viel individuelle Qualität mitbringen. Und am Ende können nur 11 auf dem Platz stehen, wenn das Spiel losgeht. Das ist immer so ein bisschen gleichermaßen Fluch und Segen. Und da wird die Challenge meines Erachtens auch sein, über die ganze Saison hinaus, ich meine, genug Spiele dafür haben sie, aber das so auszubalancieren, dass du halt immer wieder die Mischung findest aus, wem lasse ich spielen, wem gönne ich jetzt mal eine Pause, welche Taktik wähle ich heute, gemessen vielleicht auch am Gegner, und aber die Moral und die Motivation und die Bereitschaft für Leistung in der Mannschaft hochzuhalten, so, das wird sicherlich auch nicht einfach. Aber nochmal, ich finde krass, dass wir am vierten Spieltag, und ja, die Gegner waren die Gegner, aber das sind ja gerade die hinten die Mauer aufbauen, und auch das muss er einmal an Dortmund gesehen, auch das muss er erstmal hinkriegen. Ich finde schon ein Stück weit beeindruckend, dass nach 4 Spieltagen ohne Timo Werner keiner mehr über Timo Werner spricht. Also ja, einfach egal.
Ach, zumindest nicht in Leipzig, man spricht aber in London über ihn, denn er hat, das kann man vielleicht mal ganz kurz erwähnen, wenn man dann über Timo Werner spricht, sehr gut eingeschlagen bei Chelsea London. Ja. Er hat jetzt im Ligaspiel gegen Southampton 2 Tore geschossen und eine Vorlage beim 3-3. Das dritte Tor übrigens Kai Havertz, der aber, glaube ich, obwohl er dieses Tor geschossen hat, noch nicht ganz so fest angekommen ist wie Timo Werner. Ich glaube, das kann man sagen, der noch ein bisschen fremdelt, glaube ich, auch mit der Spielweise, mit der Körperlichkeit. Mhm. Aber Timo Werner ist aus dieser Mannschaft schon gar nicht mehr wegzudenken. Also der hat sich sehr schnell etabliert. Ja, muss man wirklich sagen. Da war ja auch die Frage eben, wie wird sich dann diese Qualität, die in der Bundesliga augenscheinlich war, in England dann zeigen? Und doch, muss man sagen, Hut ab vor Timo Werner, dieser Wechsel scheint richtig gewesen zu sein.
Ja, sehe ich genauso. Und muss ich ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, hätte ich vor 3 Jahren niemals für möglich gehalten. Der war bis zur letzten Saison, war das für mich immer der kann halt schnell laufen, und die 100-prozentigen, die macht er dann auch mal rein, wenn er alleine vorm Tor steht, 2 von 3 oder so. Aber nee, muss ich ganz ehrlich mittlerweile eingestehen, der hat eine ganze Menge mehr drauf, auch an Körperlichkeit hat er viel zugelegt, an Spielverständnis, der macht clevere Laufwege und ist dazu dann noch vorm Tor relativ kaltschnäuzig. Macht auch gerne mal, das hat er schon in einem der letzten Länderspiele, ich weiß nicht mehr in welchen, habe ich auch nur den Ausschnitt gesehen, jetzt aber auch im Chelsea-Spiel vorgestern eines der beiden Tore. Der macht auch ganz gerne mal aus Chancen, die eigentlich gar keine sind. Der setzt sich dann irgendwo im 16er mit dem Ball fest und verzögert noch einmal und noch einmal und noch einmal, und beim dritten Mal schießt er dann den Verteidiger durch die Beine und der Ball kullert ins lange Eck, weil der Torwart ihn so spät sieht. Also der hat auf jeden Fall ordentlich zugelegt und mehr, viel, viel mehr drauf, als ich ihm ursprünglich zugetraut hatte. Timo Werner, wenn du zuguckst, chapeau.
Der guckt zu, ja klar. Deswegen sage ich das ja, weil er gibt mir Geld. Deswegen, nee, aber
der guckt nur wegen die Heatmaps von Eddie. Deswegen guckt er.
Ja. Wir müssen mal so einen Heatmap-Counter machen eigentlich. Also es hat echt eine Menge gebracht. War eine gute Idee.
Ja, Halloween als Heatmap.
Ja. Finde ich gut.
Ich weiß noch nicht, wie ich das umsetze, aber
Nimm doch so eine Taktiktafel und mach überall so Dildos drauf und gehst als Gleedmap.
Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir jetzt nach Hause gehen?
Sorry, ein Gag, um den Gag zu beenden. Ein finaler Gag, der letzte Gag, der jetzt unten ganz unten angekommen und jetzt ist der Gag auch tot. So, fühlst du dich peinlich berührt oder was?
Ich ja.
Ich auch.
Gibt's doch gar nicht, Leute. Also, weiter geht's. Nächstes Spiel. Es kann ja nur noch bergab gehen, nachdem man über Leipzig den Tabellenführer gesprochen hat. Und der tiefe Fall, der endet in München, bei den Bayern. Die sind nämlich auf Platz 2. Und die haben ja sehr souverän 4-1 gewonnen bei Bielefeld. Die hatten richtig Bock, Lewandowski und Thomas Müller allen voran überragend. Gerade Thomas Müller, der ja auch im Pokal, glaube ich, gegen Düren sogar gespielt hat, über 90 Minuten.
Der hat keine Länderspielpause.
Aber der ist trotzdem, der läuft und läuft irgendwie. Ja, das war wieder sehr souverän. Da hatte Bielefeld nicht so viel entgegenzusetzen, wenn die Bayern Bock haben und die Maschine läuft. Ist nur eine Frage, wie hoch du verlierst.
In der DAZN-Zusammenfassung war es, glaube ich, wo der Kommentator gesagt hat, es gibt nur einen Trainer weltweit, der sich es erlaubt, auf Thomas Müller zu verzichten. Also, die Löwen. Ja. Also man muss schon sagen, ich bin ja nun wirklich nicht der allergrößte Thomas Müller-Fan, aber man muss schon auch neidlos anerkennen, dass der in überragender Form ist, und zwar saisonübergreifend. Der hat einfach Bock und er zieht auch das Team mit. Und ich finde, das ist nochmal eine Eigenschaft neben seiner Mannschaftsdienlichkeit und auch der Torgefährlichkeit, also das Tor, was er da geschossen hat, musste auch erstmal so machen. Der reißt, du hast das Gefühl, er reißt die Mannschaft auch mit seiner Motivation und mit seinem Ehrgeiz und tut der Mannschaft gut und ist momentan aus der Bayern-Startelf nicht wegzudenken. Und man traut sich es kaum zu sagen, aber sowas wird der Nationalelf auch ganz gut tun, würde ich mal sagen. Mhm. So eine Emotionalität und so einen mitreißenden Spieler, der mal in die Hand klatscht.
Aber wäre schon reichen. Um noch zu dem Spiel ganz kurz zu kommen, wisst ihr, was ich hier
wieder... Nee, das reicht mir jetzt.
Ja, ich will aber einen möchte ich sagen. Herr Escher, dann rede ich mit Tobi. Tobi, sag mal, macht ihr beide eure komischen Gliedwitze? Ich rede mit Tobi über Fußball. Ist es eigentlich, also werden wir die ganze Zeit davon reden, dass Bayern München ja eh so viele Probleme diese Saison haben wird, also nicht leicht und so. Ist das der Grund, warum sie jedes Mal so Vollgas geben und nach 10 Minuten schnell Tore schießen wollen? weil das ist auch nicht Bayern. Normalerweise hat Bayern früher immer erstmal den Gegner quasi auslaufen lassen. Jetzt machen sie es genau andersrum, sondern geben Vollgas und die Spiele sind nach 20 Minuten immer erledigt.
Ich glaube, das ist die Philosophie von Hansi Flick eher. Das haben sie ja letzte Saison schon gemacht. Genau, dass man eben dem Gegner gar keinen Raum mehr zum Atmen lässt, die ganze Zeit durchpresst. Aber Flick wird ja auch nicht müde zu betonen, dass es wieder mehr Phasen im Bayern-Spiel geben muss, wo sie den Ball laufen lassen, wo sie auch mal ruhig machen. Hat man auch jetzt wieder gegen Bielefeld gemerkt. Da ist ihnen das Spiel wieder bei Zeiten entglitten und Bielefeld hat dann doch wieder 2-3 schöne Konter gefahren, weil dann eben vorne das Pressing nicht ganz gegriffen hat. Ich fand zum Beispiel, Doan hat ein gutes Spiel gemacht. Der hat einige schöne Aktionen gemacht, nicht nur wegen seinem Tor.
Ja.
Aber das ist die Strategie von Flick. Und ich glaube, das ist auch das, was wir von Bayern diese Saison erwarten dürfen, durchgehen. Ist halt nur die Frage, wie lange es trägt. Da hat ja schon Spiele gegeben gegen Hoffenheim zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, okay, nach 6 Minuten ging da gar nichts mehr.
Mhm. Ja, das ist ja fast so, sonst war es immer so, du musst es gegen Bayern bis zur 90. überleben. Jetzt kannst du es ja fast anders so machen. Du musst die ersten 45 überstehen und dann könnte es ein spannendes Spiel werden.
Ja, wobei jetzt ja natürlich die wieder so viel eingekauft haben, dass da wieder die Karten ein bisschen neu gemischt
sind. Ja, stimmt schon.
Aber ich fand das wieder zum Beispiel, hier der sich da einfügt und der sich auch im Pokal eingefügt hat, 3 Tore oder 2 Tore hat er, glaube ich, gemacht.
Zwei gemacht. Eins, den Elfmeter auch rausgeholt, meine ich. Ja, natürlich. Also die Bayern vor Ende der Transferperiode sind jetzt nicht mehr zu vergleichen und sie haben genau diesen Punkt, den wir ja hier auch bei Bundesliga rausgearbeitet haben, als Schwachpunkt der Bayern bearbeitet, nämlich die Kaderbreite. Und da sind doch einige Spieler noch gekommen, die auch für Entlastung sorgen können, wenn das Spiel dann schon mal entschieden ist, die einfach Qualität haben und, glaube ich, auch an einem Punkt ihrer Karriere sind, an dem sie auch die Klappe halten, wenn sie mal nicht von Anfang an spielen. So, ich glaube, ein Costa wird keine Unruhe reinbringen, wenn er weiß, er ist Flügelstürmer Nummer 3 oder 4, ähnliches mit Choupo-Moting. Das sind nur 1-2 junge Leute, die auch geduldig sind. Musiala, der viele gute Ansätze zeigt.
Mhm. Aber hat sich Hassan da bei dir noch bedankt, Nils?
Wie bitte?
Hat sich Hassan da bei dir noch bedankt? Den Tipp?
Ja, wir telefonieren ja täglich, der muss sich jetzt nicht ständig bedanken bei mir. Das ist schon okay. Der lädt mich zur Meisterfeier ein auf dem Balkon.
Was ich zu Hause.
Ja, genau. Da ist ja die Meisterfeier bei Salihamidzic auf dem Balkon. Ja. Du verwechselst Balkon mit Balkan. Aber das kann ja mal passieren.
Oh Gott, oh Gott.
Der kommt doch daher.
Ja, ist okay.
Oder was? Das ist doch kein Problem.
Ja, ich fand den okay.
Warum nimmst du euch jeden schlechten Witz im Volley?
Ja, was ist so mein Job hier?
Was soll ich sonst machen?
Du fandst den gut?
Ja, nicht gut, aber.
Okay.
Für das Niveau, auf dem wir uns hier bewegen, war das schon okay.
Wollte ich gerade sagen, welche Ansprüche habt ihr eigentlich? Was bringt ihr denn hier bitte schön mit ein? Also, Leute, die Bayern haben es stark gemacht und bis auf diesen einen Ausrutscher, den sie sich da mangels Power geleistet haben gegen Hoffenheim, sieht das sehr souverän aus. Mal gucken, wie das auf lange Sicht ist. Jetzt kommt die Champions League, immer mal wieder Länderspiele und so weiter. Schauen wir mal, wie das sich nach einem Drittel der Saison oder so abzeichnet. So, dann kommen wir zu den ärgsten Verfolgern der Münchner seit Jahren. Das sind die Dortmunder. Die sind nur 3 Tore hinter den Bayern. Und über die sprechen wir gleich nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Kannst dich schon mal drauf freuen, lieber Pillard.
Explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, meine Damen und Herren. Heute Schalke-Fan Pillard bei uns oben in der Quarantäne mit Nico zusammen. Und hier im Studio begrüße ich Tobi und Etienne.
Hi.
Hi Leute. Hi. Und wir reden jetzt mal über Borussia Dortmund, die Mannschaft, die nächste Woche ins Revierderby geht, hat erstmal Hoffenheim aus dem Weg geräumt. Und das war ein Spiel, wo der ein oder andere vielleicht vor dem Anpfiff gedacht hat, Favre, du mieses Schwein, ich schmeiß dich persönlich raus. Was soll diese Aufstellung? Ich habe doch schließlich in meinem Kickbase-Kader diverse Spieler, die nicht auf dem Feld stehen. Was ist da los? Stellte sich aber raus, dass das am Ende gar nicht so eine verkehrte Entscheidung war. Zwar kam diese Souveränität vielleicht dann am Ende eben erst durch diese Einwechselspieler, namentlich Haaland, Guerrero und Reus, die dann später ins Spiel kamen und diese auch entschieden haben. Aber in Anbetracht der Doppel- und Dreifachbelastung, die eben auch Borussia Dortmunds Kader erfährt und erfahren muss, ist das ganz clever gelöst gewesen. Und am Ende kann man sagen, hat er alles richtig gemacht, der
Lüsschen. Ja, eigentlich sogar noch besser, weil sie haben es geschafft, hier einen unangenehmen Gegner zu bezwingen, bei dem Dortmund oft nicht gut aussieht, muss man auch sagen. Hoffenheim so eine Art Angstgegner von Dortmund. Und gleichzeitig haben sie es geschafft, wichtige Spieler auch zu schonen für die anstehenden Aufgaben. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Jetzt steht Champions League an gegen Lazio, was auch gleichzeitig, glaube ich, der schwerste Gegner in der Gruppe ist. Kann das sein? Weiß ich jetzt nicht. Kenne mich nicht so gut aus.
Muss ich mal gucken.
Und danach geht's ins Revierderby. Und ich glaube, zum Beispiel Haaland hat ja 3-mal gespielt während der Länderspielpause, 2-mal über 90, 1-mal über 120 Minuten. Ich habe auch erstmal geflucht, weil ich habe den in Kickbase, als ich die Aufstellung gesehen habe. Aber es macht eigentlich schon Sinn und es ist eigentlich gut, dass wenn du dann so eine, ich will nicht sagen B-Elf, aber zumindest jetzt nicht die Wunsch-Elf anbietest, dann trotzdem gegen Hoffenheim gewinnst, dann ist das natürlich fast schon ein doppelter Sieg. Man muss allerdings auch sagen, dass Hoffenheim auch geschwächt war durch diese, wie wir auch schon angesprochen haben, durch Kramaric, der ausfällt, der in einer unfassbaren Form ist, der jetzt auch noch, weiß ich noch weitere, also 10 Tage ausfällt, wie man liest. Dann muss er sich vielleicht wieder fitnesstechnisch rankämpfen, also vielleicht noch 2 Bundesligaspiele, muss man sehen. Habe ja direkt am Anfang diese Chance von Gazinovic, wo man sich gedacht hat, so, ich kenne den Jungen ja, ich weiß ja, was er nicht kann, das ist Tore schießen, Kramaric hätte den vielleicht gemacht, dann wäre es vielleicht schon direkt in eine andere Richtung gegangen. Aber war trotzdem ein Spiel, das auch hätte anders ausgehen können, finde ich.
Ja, zumindest, wie von dir auch angesprochen, so in der ersten Hälfte des Spiels, so ich fand dann eben durch diese Einwechslung kam dann eben auch so diese nötige Power und Wucht und Erfahrung und Treffsicherheit und was noch alles dazu. Mhm. Die haben dann schon auch einen Unterschied gemacht, sodass es am Ende auch verdient war, aber es war jetzt nicht ohne Risiko. Also das hätte auch nach hinten losgehen können, sag ich mal.
Nee, also ja, natürlich, ich will jetzt auch nicht, dass das falsch rüberkommt. Ja. Also Dortmund hat verdient gewonnen, hatte am Ende auch noch mal dann nach der Einwechslung von Reus, Guerrero und Haaland auch noch viele Chancen. Hätten auch noch höher gewinnen können. Aber gerade so, ja, erste Halbzeit oder so war das noch nicht so deutlich.
Ja, es war halt sehr viel hintenrum. Ja. So, Hoffenheim stand sehr gut da mit diesem 5-2-3. Da hatten dann am Anfang diese Chance mit Gacinovic, aber die haben das halt sehr gut wegverteidigt und vor allen Dingen das Zentrum haben da richtig schön die Pässe auf Sancho verhindert und dann war Dortmund zur Wirkungslosigkeit verdammt, auch weil Brandt als Stürmer, es ist halt immer noch es tut mir ein bisschen leid für Brandt. Ja. Der wird so ein bisschen verheizt in Dortmund. Es tut mir so ein bisschen leid, dass der da auf der Bank sitzt. Und wenn er dann drankommt, dann in so einer Rolle, die eigentlich gar nichts für ihn ist, hat er seine besten Spiele eigentlich auf 8 gemacht in den letzten Jahren.
Und wann ist Moukoko spielberechtigt?
November.
November. Also, dann wird sich das wahrscheinlich bald erledigt haben. Ja.
Stell dir mal vor, der wäre schon im Derby dabei.
Oder? Ja, der hat gestern im
U19-Derby gemacht.
Ja, im U19-Derby hat er sie schon auseinandergeschraubt, die Folge, ne?
Ja. Der hat bisher in jedem U19-Spiel die Saison 3 Tore geschossen.
Ja, aber der wäre sicherlich eine Alternative dann, wenn mal Haaland geschont werden soll.
Er wird Minuten kriegen, auf jeden Fall.
Also, und da muss man sagen, das ist vielleicht auch so die einzige große Schwäche, dass sie neben Haaland da in der Spitze ein bisschen dünn besetzt sind. Also, wenn der sich verletzt, wäre das auch nicht gut für Dortmund. So oder so.
Mit Sicherheit, ja.
Aber der hatte so Wikinger-Gene, solche verletzen sich doch nicht, oder?
Ja, stimmt schon. Also auf Lewandowskis Verletzung war ich auch seit 10 Kickers oder Communio-Saisons.
Das ist die gute Ernährung von seiner Frau oder von seiner Freundin.
Ja. Das sind die TikTok-Tänze, die
auch mit Haaland zusammen.
Ja, die sich ja.
Die Stabilität in den Knöchel bringen, sagst du, oder?
Ja, der wirkt schon relativ unzerstörbar, muss man sagen, Haaland. Aber er macht natürlich auch eine Menge dafür. Also er schiebt extra Schichten und also der ist wirklich so ein Cristiano Ronaldo-Typ, was so die Einstellung, sag ich mal, zum Sport angeht.
Und er schiebt rüber, ne? Und macht ihn nicht selber, sonst also wird auch immer mehr ein Teamplayer.
Er macht aber auch noch genug selber, von daher.
Ja. Fand ich so geil, als am Wochenende dann eingeblendet wurde bei Sky. Torwahrscheinlichkeit von der. Die brennen jetzt immer, die machen jetzt Expected Goals, was ich persönlich sehr, sehr geil finde, halt wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das aus dieser Position ein Tor fällt. Da wurde mir jetzt nochmal gesagt, das muss ein Fehler gewesen sein, man wurde auf jeden Fall in der Sendung eingeblendet, dass Reus Schuss hatte eine 27%ige Torwahrscheinlichkeit. Ja. Er stand alleine vorm Tor und musste den Ball nur da reinschieben.
Ja. Aber es ist Marco Reus und der ist auch verletzt.
Ja. Da ging es wahrscheinlich auch um die Ballannahme, oder? Er hat den ja schon ganz gut mitgenommen.
Nee, da geht es nicht um den Ball, da geht es nur um den Schuss.
Genau, um die Abschlussposition.
Das war auch ein wahrer Fehler, aber das zeigt halt, das ärgert mich halt so, weil ich halt expected goals ist eine interessante Metrik, aber wenn du sie dann so mit einem Fehler und dann auch bei so Toren, wo es halt völlig Banane ist, das einzublenden. Also jeder ist doch völlig egal, was die Torwahrscheinlichkeit ist, wenn Marco Reus alleine aufs Tor schießt. Ja. Das kannst du halt machen, wenn der Ball von der Mittellinie ins Tor schießt, dann sagst du Torwahrscheinlichkeit 0,01% oder sowas. Dann ist es geil.
Das weißt du,
okay, zumindest. Aber du hast es doch so sinnlos, das einzublenden.
Bitte beruhig dich, Tobi, bitte.
Ja, das ist in den Kinderschuhen. Aber das gibt's ja auch schon seit 10 Jahren. Das ist ja.
Aber zum Beispiel auch, die habe ich noch gar nicht so wahrgenommen, aber Pillard hat mir auch von der Heatmap da erzählt.
Nee, das ist nicht die Heatmap.
Nee,
ich weiß auch nicht.
Formationsmap oder so.
Ja, ich glaube die realtaktische Aufstellung oder so heißt das. So ein kleines Fenster bei Sky oben in der Ecke. Und dann siehst du halt im Fenster, was so groß ist, 11 kleine Kästchen, in der Regel rot oder blau, mit Zahlen, die Rückennummern der Spieler. Und dann siehst du die taktische Formation, so wie sie ins Spiel gegangen sind. Und dann werden die Zahlen so verschoben, wie die Spieler sich wirklich auf dem Platz bewegen. Und da das Ganze nur oben so klein in der Ecke ist und jede Zahl aber so groß ist, hast du dann immer, egal in welchem Spiel, einen so einen dicken Wulst von Zahlen in der Mitte und keiner weiß, wer wo mal gestanden hat.
Und vor allen Dingen, es wird ja immer dann verglichen mit dem, was sie vorher im Spiel
genau, was die Sky als in der Aufstellung angibt, die Formation.
Ja, eben, und das ist dann teilweise so Banane, dass dann wird eine realtaktische Formation verglichen mit einer total Banane-Formation, auf die keiner gekommen ist. Muss aber dazu sagen, dass Sky muss ich da gerade rausnehmen, weil das macht tatsächlich die deutsche Fußballliga. Also die deutsche Fußballliga liefert ja die Bilder und Sky nimmt die nur ab.
Ich nehme Sky gerne wieder rein. Ich habe ja auch eine Kuriosität gefunden von Sky. Ja. Vielleicht können wir uns kurz mal zeigen. Das war zum Beispiel eine News, die ich gefunden habe auf Twitter. Vielleicht fällt einem was auf.
Einfach Frankfurt-Sieg beim ersten FC Köln. Ja. War der letzte Saison?
Ist das Röno?
Nee, das ist von, siehst ja, 19 Stunden her. Also das ist eine aktuelle Meldung vom aktuellen Bundesspiel. Nee, es geht um den, sie haben halt unentschieden gespielt. Ne?
Ja.
Aber beim ersten FC Köln. Achso. Ja, das ist halt so schade, weil du könntest halt auch mit Heatmaps, das war eine sehr geile Einbindung der Heatmap, die du vorhin gemacht hast. Damit kannst du halt geile Sachen machen. Und dann wird halt, weil wir in Deutschland sind, Punkt 15 Minuten sind im Spiel auf und dann wird halt diese Formationsgrafik eingeblendet. Am geilsten ist immer noch, wenn der Ball dann tatsächlich in der Ecke ist und es kommt eine Flanke und du weißt gar nicht, wo der Ball herkommt, weil da diese Formationsgrafik im Weg ist.
Aber Eddie, kannst du deswegen die Frage, kannst du da nicht was machen? Du als alter Heatmap-Experte.
Ich kann alles machen, was willst du?
Kannst du nicht mal mit Sky Kontakt aufnehmen und denen da was Besseres vorschlagen?
Ja, meine Freunde von Sky, ich rufe die später an und erklär denen das nochmal in Zusammenarbeit mit Tobi Escher.
Der regt sich so, lass den da raus, der regt sich so. Ich
muss auch ganz ehrlich sagen, Statistik ist ja auch eine große Leidenschaft von mir.
Ja, aber lass Tobi da raus, der ist schon, also so gefühlt Puls sieht er aus, als ob er auf 185 ist.
Ja, nicht fuck den mehr ab, als wenn irgendwo eine Zahl nicht stimmt.
So aufgewühlt habe ich Tobi Escher noch nie erlebt. Tobi, diese Expected Goal-Geschichte, ist das auch DFL oder ist das Sky?
Das ist auch die DFL, glaube ich.
Oh, ruhig, okay,
weil, ruhig, weil, kannst du auch. Ganz ruhig, ruhig, Bruder. Aber der Dingens, ich weiß nicht, das Tor, was Berlin gestern gegen Schalke macht, hast du es auf dem Schirm, den Kopfball?
Die Tor habe ich auf dem Schirm. Was war das für eine Torwahrscheinlichkeit gehabt?
Angeblich 8% nur.
8%, na ja, gut.
Aus 6 Metern Kopfball. Hm.
Ja, dann sind die 25 von Reus ja schon
wieder
statistisch realistisch.
Du hast halt 10.000 Modelle von diesem Expected Goals und du weißt halt nicht, wie die sich die zusammensetzen. Also in der Theorie nimmst du halt alle Schüsse, die jeweils waren, und dann guckst du, was da
so. Also überleg mal jede Ecke. Jede Ecke, wo der Stürmer an den Ball kommt, und davon sind ja 9 von 10 sind irgendwelche Bogenlampen. Das wird dann ja irgendwie in die Statistik mit einfließen müssen. Und genauso, wenn du im Strafraum wie du dann zum Ball stehst, das wird ja, fließt ja wahrscheinlich auch nicht mit ein. Also wenn du irgendwie mit dem Rücken zum Tor und machst irgendwie so einen Krunkelschuss, oder du läufst allein aufs Tor, also sofern die Position dieselbe ist, also ist doch schwer zu differenzieren.
Du kannst da schon viele einfließen, zum Beispiel, wie nah sind die Gegenspieler und sowas. Der verbesserte Wert für die Reus-Chance war dann, glaube ich, auch 77% oder
aber
sowas.
Aber was bringt denn diese Statistik? Ich verstehe das gar nicht. Ich als Zuschauer mit dieser Statistik
deswegen, du kannst halt, wenn du halt dir diese, wenn du dir guckst, wenn du das addierst quasi und sagst, okay, die hatten die und die und die Chance, dann kannst du auf dem Spiel ausrechnen, okay, wie gut waren die Chancen in der Theorie? Also welche Mannschaft hatte in der Theorie? Ja, manchmal
war doch keine Zahl, um mir zu zeigen, ob das
manchmal hast du eine Chance nicht auf dem Schirm, manchmal vergisst du halt, okay, die hatten dann noch 3, 4 Halbchancen oder sowas, dann hast du halt diese nackte Zahl. Nackte Zahl ist ja immer ganz gut, um dein Augengefühl.
Nackte Zahlen sind gut um mein Augengefühl? Was redest
nackte
du da?
Zahlen
ja, wegen der Gleadmap.
Faktische nackte Zahlen sind immer gut, um das Bauchgefühl abzugleichen. Du kannst ja sagen, ich hatte das Bauchgefühl.
Okay, reicht jetzt.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich sehe das Tor doch mit meinen eigenen Augen. Da brauche ich doch nicht eine Zahl von irgendeinem Statistikwert, die mir sagt, ob das schwer war. Nee, ich sehe doch selber, ob das Tor schwer war oder nicht.
Das
kann ich doch einschätzen.
Das ist ja auch meine Meinung.
Normaler Mensch.
Diese Expected Goals-Zahl kannst du zum Beispiel, wenn du über 5 Spiele addiert guckst, okay, hatte die Mannschaft jetzt in diesen Spielen nur Pech? Oder haben sie sich Chancen erarbeitet und die vielleicht vergeben? Oder haben sie sich gar keine Chancen erst erarbeitet? Dann kannst du diese Zahl dir ranziehen und sagen, okay, sie haben in Wahrheit 2 Tore geschossen. Ihre Chancen waren aber so gut, dass sie damit eigentlich von der Wahrscheinlichkeit her 5 Tore hätten schießen müssen. Dann kannst du sagen, okay, die Mannschaft macht ihre Chancen nur nicht. Anstatt, sie sind offensiv scheiße. Das ist zum Beispiel dafür,
Es ist eigentlich eine Zahl für Leute, die das Spiel nicht gesehen haben.
Zum Beispiel, ja.
Okay.
Ja, oder du kannst natürlich auch in die Spielerstatistik dann reingehen und gucken bei einem Stürmer, pass auf, wie oft ist ein Stürmer in der Situation, wo er Expected Goals 1.0 hat und macht nichts draus, und dann kannst du die Effizienz eines einzelnen Spielers eventuell.
Beispiel.
Leute, euch ist schon klar, dass ihr gerade die Büchse der Pandora für Eddie geöffnet hat, ne? Ihr wisst schon, was das bedeutet.
Ja,
oder?
Ja, klar. Der wird jetzt gucken, Kamada, Expected Goals.
Ja, genau. Jetzt hören wir jede Woche, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit die Tore vom Basel.
Beispiel: Robert Lewandowski hat in der vergangenen Saison 34 Tore geschossen, bekanntermaßen. Hat er das gemacht, was er an Chancen sich erarbeitet hat. In der Saison davor hat er, glaube ich, 21 oder 23 Tore geschossen, hatte aber von den Chancen her, hätte er auch 34 machen können. Das heißt, er hat von einer Saison seine Chancenverwertung massiv verbessert, kann man damit sagen. Sowas kann man dann mit diesen Zahlen anstellen. Ja,
genau.
Cool.
Also, die Zahl, die Dortmund gerade interessiert, ist 3, denn das ist der Tabellenplatz. Und zu Hoffenheim können wir auch nochmal eine Zahl dranhängen. Die sind nämlich auf Platz 8, also so solide im Mittelfeld. Aber die sind, wie gesagt, auch arg gebeutelt derzeit. Die hat's auch nicht, also die haben es nicht so leicht, ne? Mit Corona und hier und da. Aber okay, alles im grünen Bereich.
Generell, weil sie halt Hoffenheim sind.
Ne? Ja.
Der ist halt Kramaric, der an 8 von 8 Treffern, glaube ich, diese Saison beteiligt war, und der fehlt einfach wegen Corona. Das ist halt scheiße.
Das ist in der Tat ein bisschen doof.
Weil offiziell hat er eine Virusinfektion.
Kann
jeder andere Virus sein.
Das ist korrekt. Man weiß es nicht. Kommen wir zu Platz 7. Wer kann mir sagen, wer auf Platz 7 steht?
Wuchs, frei.
Nein, es ist Werder Bremen.
Werder
Bremen, das ist korrekt, auf Platz 7 mit 7 Punkten aus 4 Spielen. Und einem neutralen Torverhältnis von 6-6. Nico, wie ist das zu erklären?
Ganz ehrlich, wenn ich mir die...
Nein, lüg.
Ja, genau. Wenn ich mir die ganze Saison bisher angucke, 7 Punkte, keiner weiß genau warum, aber ich nehme sie, und in 3 Wochen reden wir nicht mehr, wo die hergekommen sind. Weil wenn du gegen Freiburg eigentlich auch, also 2-0 zurückliegen kannst und sich keiner darüber wundert, am Ende sie aber doch, dann finde ich recht verdient, auch einen Punkt mit nach Hause nehmen, zeigt, wie wackelig dieses ganze Gebilde ist. Und deshalb, hey, 7 Punkte, 6 vor Köln, 7 vor Mainz. Mehr will ich nicht gerade. Lass sie mal weitermachen. Also, redet ihr mal drüber. Ich bin glücklich über die 7 Punkte.
Das alles jetzt, oder was?
Ja. Was soll ich denn sagen? Soll ich dir jetzt wieder irgendeine Scheiße erzählen von, und es könnte eventuell taktisch und der Trainer und die Spieler, das haust du mir doch in 3 Wochen eh wieder um die Ohren. Ja.
Aber hast du nicht dich zu Tode gezittert während des Spiels?
Ja, das natürlich. Deswegen habe ich es auch, ich war unterwegs, ich habe es auf dem Handy geguckt. Und es muss ein bisschen bescheuert ausgesehen, wenn ich die ganze Zeit mit dem Handy so durch die Gegend gelaufen bin und immer fluchend dieses Handy angeschrien habe. Aber das ist, Mann, das bin ich seit 10 Jahren gewohnt. Ich habe 7 Punkte mit Werder Bremen nach dem 4. Spieltag, Leute.
Ich freue mich, aber ich bin schon, also du hättest ja, willst du zum Beispiel vielleicht irgendwas sagen zu einem Spieler oder so zum Beispiel Mbom, hat der seine Sache wieder gut gemacht? Der ist ja eine.
Okay, wenn du möchtest, gebe ich dir noch ein paar Kleinigkeiten mehr. Ja, genau. Werder Bremen hat nach einer eher durchwachsenen 4- Transferphase nicht Rashica verloren, der jetzt halt wie eine beleidigte Maus über den Platz rennt und nichts macht und seinen Marktwert versucht, in den 6-stelligen Bereich runter zu bewirtschaften, habe ich das Gefühl. Aber zum Beispiel, wie du schon sagst, ein Boom da, echt eine Überraschung. Und vor allen Dingen vorne im Sturm. Und Leute, ich würde mich jetzt freuen, wenn wir jetzt nochmal reinschneiden können, was ich vor einem Jahr erzählt habe, als ich Füllkrug verletzt hat und mir alle in den Ohren lagen, dass ich Scheiße labere. Der Typ hat halt 3 Tore nach 4 Spielen. Und ja, ich weiß, das ist eine Wurst. Er hat 3 Tore nach 4 Spielen. Zeig mir einen Schalker Stürmer, der 3 Tore nach 4 Spielen.
Also er hat, glaube ich, zeig mir ein paar Tage.
Ja, zeig mir ein paar Tagen gerne einen Schalke Stürmer. Ja,
2 Elfmeter dabei oder was?
4 Tore.
4 Tore, 2 Tore
sogar. Siehst du,
und der Rest, also ich bin, Schalke oder was?
Also. Insofern bin ich mit diesen Kleinigkeiten voll zufrieden, weil ich aber weiß, dass diese Transferperiode dazu führt, dass das alles richtig dünnes Eis ist, auf dem die unterwegs sind. Und das wird auch noch eine richtig anstrengende Saison, weil bisher war das auch alles Gegner, wo du Punkte machen musstest. Ja. Jetzt ist, glaube ich, noch, ich hatte mir jetzt eben schon angeguckt, ich hab's ja schon wieder vergessen. Jetzt ist, glaube ich, Hoffenheim und Frankfurt. Das sind schon wieder 2 Spiele, wo du, die Punkte musst du nicht holen. Und dann sind die 7, die sich jetzt haben, ganz gut. Aber, und das ist der 2. Punkt, der mir beim Bremer Spiel auffällt, den ich auch irgendwie mag und der es so unattraktiv macht wie nur irgendwas, wenn du gegen Mannschaften wie Freiburg halt 36% Ballbesitz hast. Also, das zeigt doch, dass Werder Bremen, also Park the Bus ist ein Scheiß dagegen, glaube ich. Ich habe mir die Heatmap mal angeguckt von dem Spiel und so defensiv wie die stehen, aber wie gesagt, solange es im Moment die Punkte bringt, bin ich damit erstmal glücklicher, als damit, dass sie schön Fußball spielen.
War auch ein bisschen glücklich, denn es gab
ein
Zwischenzeitliches 2:0. Danke, dass ihr captured. Komm, ich zeig euch die Heatmap und von Werder Bremen, dann seht ihr das hier.
Heatmap, das ist schön.
Ja, wir sind heute in Heatmap
das
da. Guck mal,
so Rorschach-Bilder.
Also viel, ganz ehrlich, so sieht normalerweise jeder gegen Bayern München aus und so sieht Bremen gegen Freiburg aus.
Wie das jetzt auf einmal so ein fester Bestandteil dieser Sendung ist.
Die Heatmap.
Gern geschehen.
Die erklärt ja alles, so habe ich heute gelernt.
Ja, die erklärt ja alles. Eddie hat
dann alles begonnen.
Also ich glaube ja ganz einfach und ja, muss ich neidlos anerkennen.
Dankeschön.
Bremen hat 7 Punkte, Schalke hat 6 weniger nach 4 Spielen und
richtig.
Damit ist halt alles gesagt und Nico hat vollkommen recht, dass da meiner Meinung nach schon in 3 Wochen fragt da keiner mehr nach. Also ich fragte heute schon nicht mehr nach. Grundsätzlich glaube ich aber, dass auch einfach die Spiele, in denen Bremen die Punkte geholt hat, die sie es geholt haben, da waren die anderen einfach auch nicht besser. Also von daher, ich glaube darauf. Und du tust da, glaube ich, gut dran, dass die Einstellung, die du da hast, dass du weißt, dass da dünnes Eis ist und so. Und ja.
13 Punkte bis Winterpause. Das ist mein Ziel gerade.
Okay, ich sehe schon, du bist auf jeden Fall bemüht, tief zu stapeln.
Aber sag mal, jetzt mal also ohne Höhnische. Was siehst du da was anderes oder willst du mich gerade nur
Bremen?
Ja, siehst du, dann sag mal, was siehst du denn gerade bei Bremen? Du denkst doch auch, eigentlich hätten die das Ding gegen Freiburg verlieren müssen.
Ja, ich denke, dass Bremen mit 7 Punkten deutlich besser dasteht als ihre spielerische Klasse, das eigentlich hätte einfahren müssen. Die Expected Wins, die Expected Points sind deutlich unter 7 Punkten.
2 höchstens.
Das stand noch in der Gleadmap.
Ja, also von daher, es freut mich das für Bremen, dass sie in derzeit ruhigen Fahrwasser befindlich sind. Und hoffe, dass das die ganze Saison über auch so anhält.
Glaube ich dir nicht.
Ja, das war korrekt.
Vielleicht.
Die Analyse.
Ein Satz noch zu Rashica, das war echt, das war dreist, fand ich schon.
Das war eine Frechheit.
Also ich fand das auch, muss ich auch da.
Wieso, was hat er gemacht?
Der hat nichts gemacht. Der hat sich hingestellt und nicht gearbeitet, gar nichts. Also Der hatte keinen einzigen Pass gespielt in der halben Stunde, wo er auf dem
Feld war. Der ist einfach wirklich beleidigt. Der ist tatsächlich gekränkt und beleidigt und auch Fußballprofis sind nur Menschen.
Ich glaube, einstellige Ballkontakte. Also das, und da gibt's jetzt ja echt zwei Möglichkeiten. Entweder der Kollege sorgt in jetzt den nächsten 2-3 Wochen dazu, dass er wieder anfängt, Fußball zu spielen, damit ihn überhaupt noch irgendjemand haben will. Und dann kann er im Winter gehen für halt die 3 Millionen, die da geboten wurden wahrscheinlich. Oder der setzt sich auf die Tribüne. Aber ich glaube, also viel mehr Sorgen mache ich mir um den Wechsel da von Kollege Möwald. 50. Ja, rein.
Und deswegen, das wollte ich nämlich gerade aufgreifen. Das fand ich auch von Kofeld seltsam, dass du halt einen Raschitzer da auf Platz bringst, der macht nichts, hat eine Passgenauigkeit von 0%, nimmst einen Möwald raus, der sich wirklich einen Arsch aufgerissen hat in der zweiten Halbzeit und dann auch dafür so gesorgt hat, dass Bremen defensiv besser stand als noch vor der Pause.
Ja, aber es gibt so Szenen, die müsste man sich nochmal das ganze Spiel angucken, aber gerade so Richtung Ende, kurz vor der Auswertung, gab es schon, also auch im vom Bremer Strafraum, so 2-3 Situationen, wo du gemerkt hast, wie er zwar mit dabei war, aber immer einen Schritt zu langsam war. Und insofern hatte ich aus rein sportlichen Gründen das verstehen können, da hat's dann gebrannt, lichterloh um ihn rum, dass du ihn dann eigentlich rausnehmen, also eigentlich musst du das irgendwie anders covern, aber wahrscheinlich können sie das nicht und er will Beton anrühren. Also raus, den nächsten rein und der nimmt den Betonbüscher mit.
Er hat das sie groß reinbringen dann, das war ja eine Freiburger Großoffensive dann am Ende und dann mit groß zu kontern. Das fand ich schon okay, weil du halt die Kopfbälle rausbekommen musstest.
Ja, und dann musst du halt, also das ist total beschissen und das ist die Höchststrafe, die du kriegen kannst. Ich hoffe, das kriegen sie eingefangen, weil der Typ ist ja charakterlich schon ziemlich wichtig für die Mannschaft, gerade jetzt, wo Klaassen weg ist.
Raschitzer?
Nein, ich habe vom Möwald gesprochen.
Ich wollte gerade sagen. Okay, also, das war dann da doch ein bisschen ausführlicher als zu Anfang angeboten. Vielen Dank dafür, Nico. Und wir finden noch einen Abschluss mit Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. 1:1 am Ende. Ja, Gladbach ist noch nicht so wirklich da angekommen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, nämlich auf Platz 4. Tun sich ein bisschen schwer, 5 Punkte nach 4 Spielen, Platz 11. Ist natürlich eine Momentaufnahme, aber man hat auch das Gefühl, dass die vielen Verletzten, die sie haben auf Schlüsselpositionen, nicht unbedingt auch nur jetzt quantitativ, sondern eben auch wirklich qualitativ mit Zakaria, der fehlt, dann Player Thuram, der auch nicht alle Spiele mitmachen konnte. Und ich glaube, Embolo hat nicht zu Beginn auch noch so mal gefehlt. Also,
Thuram hat gefehlt, ja. Embolo war
dann. Die haben auf jeden Fall ein bisschen Blut lassen müssen und das macht sich direkt bemerkbar, denn Gladbach hat eben im Gegensatz vielleicht zu den Bayern, zu Leipzig und zu Dortmund eben nicht die Breite im Kader, um das Fehlen dieser Schlüsselspieler zu kompensieren.
Ja, zumindest wenn die Spieler nicht fit sind. Also das Problem ist, dass die auch immer erstmal eine Zeit dann noch brauchen, bis sie auf Top-Niveau sind und dann sind es wieder irgendwelche Wehwehchen. Ich glaube, Thuram hat schon, da hat es schon wieder irgendwie dann was gezwickt, wo man dachte, der ist jetzt gerade wieder fit und so. Also die haben halt, das habe ich ja auch schon in unserer Voranalyse gesagt, die haben halt so viele Spieler, die sehr verletzungsanfällig sind. Selbst ein Stindl gehört ja eigentlich eher zu denen, die auch in der Saison in der Regel nicht alle Spiele durchmachen. Ein Kramer, Thuram, Embolo, also das sind Player, das sind alles Spieler, die, wenn sie topfit sind und gesund sind und eingespielt sind, dann Gladbach in die Champions League ballern. Aber die Frage ist, wie oft können sie dieses Top-Team in Top-Verfassung überhaupt aufbieten? Und es geht ja jetzt erst los mit der Dreifachbelastung. Also wird auch nicht leicht für Gladbach, glaube ich.
Und sie haben jetzt ja auch am Wochenende eigentlich eine sehr gute Mannschaft aufs Feld gebracht. Eigentlich eine Mannschaft, die sich sehen lassen kann. Wie du schon gesagt hast, Thuram, Embolo, Hofmann, Stindl, Neuhaus, Kramer. Das ist schon eigentlich nicht unbedingt die A11, aber schon die A2-11 mindestens. Und da ist mir schon aufgefallen, dass sie gerade in der zweiten Halbzeit sich sehr schwer getan haben gegen diese körperbetonten Wolfsburger und dass sie in ihrer Passgenauigkeit sehr viel schlechter waren, dass sie häufig versucht haben, da auf Teufel komm raus den Ball nach vorne zu spielen und das hat nicht funktioniert gegen eine wirklich kampfstarke Wolfsburger Mannschaft, die sich auch vom 0-1 dann nicht wirklich groß haben beirren lassen, wirklich dummes 0-1 gefangen und dann aber direkt weitergemacht haben. Entsprechend würde ich da schon so eine Leichtigkeit fehlen, also ein leichtes fehlende Leichtigkeit würde ich attestieren. Mhm.
Das denke ich auch.
Wie viele Hütten macht Weghorst dieses Jahr?
Alle.
So wie?
Ja, eins hat er schon mal nicht.
Ja, so als Experte, wieder von uns.
Ja, der kriegt halt keine Bälle, was soll ich sagen? Also Wolfsburg mit 2 Toren geschossen, 2 gefangen, das ist halt, irgendjemand hat auf Twitter, ich glaube, Dembowski war es, Atletico, deutsches Atletico ist irgendwie.
Ja, aber hast du gemerkt, hast du gesehen, wie der nach dem Tor auch richtig sauer war und mit keinem abklatschen wollte oder so?
Nee, der ist doch zum Betreuer gelaufen, der wollte ja den Betreuer unbedingt herzen.
Ja, du, ja. Da, weißt du da mehr, du als
du wolltest ja Betreuer
Vorsitzender des Fanclubs?
Da will ich jetzt nicht so viel rein interpretieren. Aber
vielleicht hat er gegen den Trainer gespielt.
Vejos macht halt seine Wege. Ich mag ihn immer noch. Der macht seine Wege im Spiel gegen den Ball. Der opfert sich auf. Das ist vielleicht so wie dieses Giroud-Beispiel, was wir da hatten mit der WM 2018.
Ach so, den haben wir noch gar nicht klargestellt.
Das hatten wir in der Pause. In der Werbepause. Da fehlt jetzt
kein
die Zeit,
Torschuss.
Die Geschichte zu erzählen. Lass uns kurz die verbleibende Zeit jetzt noch bei Wolfsburg bleiben. Ich wollte ja nur dich zurück auf Kurs bringen. Ich wollte einfach nur sagen, dass Weghorst die Wege macht und sich aufopfert im Spiel gegen den Ball.
Nehmt euch ein Zimmer endlich, Tobi. Ja,
warum?
Manchmal klingt das so, als wenn du das immer noch rechtfertigen möchtest, dass du vor anderthalb Jahren mal gesagt hast,
er hat das jetzt Tore. An diesem Wochenende, muss man sagen, er hat das 1-1 gemacht, ein wirklich sehenswertes Tor.
Du musst ihn nicht weiter verteidigen. Das ist nicht angedockt an deine persönliche Kompetenz, ob Weghorst Tore schießt oder nicht. Wir wissen auch so, dass du ein guter Typ bist. Ich finde tatsächlich, dass Wolfsburg in der zweiten Halbzeit auch wirklich stark gespielt hat, phasenweise, und die bessere Mannschaft war und sich das Unentschieden auch verdient hat. Also haben sie gut gemacht, haben viele Chancen gehabt. Ricalo hat auch wirklich zwei, drei Dinge auf dem Fuß gehabt. Mhm. Von daher fand ich, von Wolfsburg war das eigentlich ein guter Auftritt.
Mhm. Ja.
Und ich fand, von uns war das auch ein sehr guter Auftritt.
Sehr guter Auftritt.
Ja, von Pillard. Vielen Dank, Pillard, dass du so gut aufgetreten bist. Und wir rufen dich nächste Woche an. Nicht vergessen, nach dem Derby. Oder du schickst uns irgendwie einen Live-Mitschnitt, den wir dann zusammenschneiden können.
Besorge ich. Oder Handy ist aus. Ja. Je nachdem.
Ich tippe auf Handy ist aus.
Schauen wir mal. Was auf jeden Fall an ist, ist Rocket Beans TV, weil da läuft jetzt im Anschluss um 19 Uhr Profiles. Da geht es über den Smash-Profi Destiny. Das ist, glaube ich, echt eine super interessante Reihe. Guckt euch die auf jeden Fall mal an. Dann haben wir natürlich um 19.15 Uhr wieder unseren Game Talk. Ich nenne sie jetzt wirklich Golden Boys, weil du mir das letzte Mal ein schlechtes Gewissen gemacht hast. Nenne ich sie jetzt so, wie sie sich selber darstellen wollen, die Golden Boys. Ich bin der Platin Boy. Und gut. Du bist Diamond Dick, Tarek, whatever. Genau. Und dann um 20.15 Uhr eine niegelnagelneue Folge Geo-Battles mit euch beiden Dudes, oder? Mhm. Tschicke, 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 da könnt ihr mal eure Geografiekenntnisse
stellen.
Ja? Und dann gibt's auch noch einen neuen Plauschangriff heute. Also, es ist ein unfassbarer Montag. Dabei viel Spaß. Rocket Beans TV ist euer bester Freund. Tschüss und auf Wiedersehen.
Adi.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.